The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them.
There's something out there, isn't there?
You could just see cuts happen.
What did that, Lieutenant?
I don't know.
Tina!
What the coroner got to say?
He's in the John puking since he saw it.
They're gonna kill me for sure.
Did you do it?
There was somebody else there.
He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag.
No one knows where it came from or who it will visit next.
Nancy?
There's something wrong with you. You're imagining things.
Nightmare on Elm Street.
Do you believe in the boogeyman?
No.
Whatever you do, don't.
Willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir befinden uns gerade mitten im Horror-Oktober und wir haben uns gedacht, nach unserer schönen langen Sommerpause war jetzt nicht mehr so viel von uns zu hören und jetzt kommen wir ganz groß und zwar mit jede Woche zwei Folgen. Wir haben uns nämlich gedacht, es wird mal Zeit, dass wir etwas ausführlicher über A Nightmare und Elm Street reden. Und heute hier in dieser ersten Auftaktfolge habe ich Fred und Udo mit dabei. Und ich sage ein herzliches Willkommen, ihr zwei. Grüßt euch. Wie geht's euch?
Hallihallo.
Herzlich willkommen. Hi. Ja, und gut geht's ganz generell. Ist ein bisschen warm hier oben im Dachgeschoss, man kennt das, aber perfekte Kondition ansonsten für ein gutes Gespräch über diesen Film. Wie geht's dir?
Mir geht's tatsächlich ganz gut und ich muss auch sagen, ich freue mich sehr über dieses Vorhaben. Es ist ja doch recht umfangreich. Und dazu sage ich jetzt auch noch gleich ein bisschen was, denn heute sprechen wir hier über den ersten Nightmare on Elm Street. Und ja, wer sich da ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß, da gibt's ja noch 6 Fortsetzungen und noch ein Spin-off mit einem anderen großen Slasher-Ikone. Das heißt also, 7 weitere Filme werden jetzt noch besprochen. Und dazu habe ich mir illustre Gäste eingeladen. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Und weil wir heute sehr, 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 sehr viel zu tun haben, würde ich vielleicht einfach mal so die allgemeine Frage an euch stellen, wie denn so eure Vorerfahrungen mit A Nightmare on Elm Street sind, wann ihr damit Berührung hattet und ja, was das für euch bei euch so einen Stellenwert hat. Ich würde sagen, Udo, fang du mal bitte an.
Oh, okay, sehr gerne. Meine Vorerfahrung, das lässt sich gar nicht so ganz klar sagen. Ich habe sehr früh angefangen, Horrorfilme zu gucken. Und der hier war auf jeden Fall nicht mein erster. Das kam auf jeden Fall später. Mein erster war eher sowas, also Halloween habe ich wahnsinnig früh gesehen. Ne? Also das war auch im viel zu frühen Alter, hat ein Kumpel sich von einem Geschwisterteil oder sowas damals die VHS klar gemacht und wir haben uns getroffen. Und hier, ich habe mal eine ganze Weile rumgekramt, bin ich mir fast sicher, dass ich gar nicht den ersten Nightmare als erstes aus der Reihe gesehen habe, sondern dass ich New Nightmare, also den quasi letzten von, wann kam der raus, 94, dass ich den zuerst gesehen habe und der hat mich damals schier aus den Schuhen gehoben. Da war dieses Meta-Ding drin und ihr werdet ja noch in Ruhe darauf eingehen, aber das war damals für mich ein großer Augenöffner, auch in viel zu jungen Jahren. Und natürlich musste ich dann den hier als ersten Film dringend nachholen und habe erst dann gemerkt, dass New Nightmare gar nicht der brillante Film ist, der ist damals für mich, sondern dass es eigentlich in den Anfängen unglaublich viel noch Brillanteres zu entdecken gibt. Und ich kann nicht genau sagen, welches Alter das war, aber es war auf jeden Fall früh und sehr, sehr einprägsam und ja, hat mich auch geprägt für meine weitere Filmleidenschaft durch umliegende Filme und alles andere, was da auch in dieser Reihe noch gekommen ist und war für mich echt ein großes Ding. Es ist auch heute noch. Ich liebe diese Reihe. Die hat was Magisches, was ganz Besonderes. Aber da kommen wir später noch. Fred, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir sieht's teilweise ähnlich aus. Nämlich, ich habe auch New Nightmare als erstes gesehen. Allerdings sieht der ganze, und er hat mich auch geflasht erstmal. Bei mir sieht es allerdings bei dem Rest ein bisschen anders aus. Ich bin halt kein expliziter Horrorfilm-Fan. Ich bin einfach Filmfan im Allgemeinen und das Horrorfilm-Genre gehört einfach dazu. Ich habe einige gesehen, aber ich habe mir nie bewusst Horrorfilme oder auch Slasher und so weiter rausgepickt, sondern die sind halt immer ein bisschen passiert. Und ich habe, also Freddy Krueger, werden wir auch später natürlich sprechen, ist ja einfach eine kulturelle Figur, die einem begegnet. Dann auf, er ist ja ein Namensvetter von mir. Und so wie unter anderem Fred Sonnenschein und oder andere Synonyme wurde auch Freddy Krueger mitunter manchmal spaßhalber mit mir in Verbindung gebracht. Ich habe es trotzdem nie geschafft, diesen Film zu schauen, bis erst vor 15 Jahren. Also da war ich ungefähr 25 oder sowas. Da habe ich das erste Mal einen Freddy-Film gesehen und das war im, als ich einen Monat lang im Proberaum im Winter gewohnt hatte und dann alleine dann diesen des Nachts im Dezember diesen siebten Teil gesehen habe, den New Nightmare, und das war ein bisschen gruselig, dann nachts zur Toilette zu gehen über die langen Gänge und mit den Ratten im Dachgebälk. Der Film war also auf mehreren Ebenen, also bei mir kam auch der Albtraum quasi in die Realität ein bisschen rein, und der Film hatte mich genauso geflasht. Da hatte ich auch diese Meta-Ebene, die reinkommt, das war total, ich war ja schon ausgereifter Filmfan, das war total spannend. Und dann habe ich daraufhin mir vorgenommen, eben Filme zu schauen, und ich habe, also aus der Freddy-Reihe, und habe irgendwann danach den ersten gesehen und ich glaube noch den dritten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube den ersten und dritten. Und habe jetzt erst zur Vorbereitung auf unseren Podcast heute überhaupt die ganze Reihe gesehen, jetzt innerhalb von 2 Wochen mir reingezogen und überhaupt dann auch erst die 3 Filme, die ich schon kannte, auch zum zweiten Mal erst gesehen. Ist also für mich schon fast wieder wie eine komplette Neubegegnung und ich habe das nicht so präsent. Und ich muss sagen, aber trotzdem, es hat mir großen Spaß gemacht. Vor allem der erste, auch New Nightmare nochmal zu sehen, und die ersten 3 waren schon echt ein Riesenspaß. Mhm. Basti, wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist tatsächlich ein riesengroßes Thema, weil ich hatte das hier im Podcast schon mehrfach gesagt. Hier nach der Wende war es so, dass die Videotheken wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und clevere Geschäftsleute aus den alten Bundesländern wirklich wagenweise ihre alten Videokassetten mit hier rübergebracht hatten, alte Pappaufsteller, und so sahen auch die ersten Videotheken aus. Und wenn man damals in die Videothek gegangen ist, da gab es zwar schon eine 18er-Ecke, aber die war nicht richtig abgetrennt. Das heißt also, man konnte schon so einen leichten Blick reinnehmen. Und wenn da ein riesengroßer Pappaufsteller von einem Freddy Krueger ist, dann hinterlässt das bei einem 7-Jährigen dann doch schon so einen kleinen Eindruck. Und ich kann mich tatsächlich entsinnen, es gab ja diese New Nightmare, diese Serie. Und Europa hat das als Hörspielvariante rausgebracht. Und diese Kassetten geisterten auch bei uns in der Grundschule schon rum. Auf dem Schulhof wurden die sozusagen getauscht, dass man mit dem Walkman dann Kassetten hören konnte. Also zwischen Bibi Blocksberg gab es dann eben halt auch mal eine New Nightmare-Kassette. Und eine kam dann an und ich habe die hoch und runter gehört. Ich hatte zwar keine Ahnung, was da genau passiert, aber es war trotzdem alles spannend. Und somit bist du als junger Mensch schon mit diesem mystischen Thema, dieser mystischen Figur, von der alle reden, schon drin. Und dann war es nur folgerichtig, dann irgendwann den Film zu sehen. Und wir hatten einen Videorekorder und ich habe sehr viel heimlich nachts aufgenommen. Leider ist mein erster Versuch damals schief gelaufen, so dass ich nur 30 Minuten vom ersten Film, bis ich dann irgendwann nachts dann mal geschafft habe, bei, ich glaube, RTL war es, das aufzunehmen. Und dann habe ich mir das angeschaut und meine Güte, ich kann mich noch ganz genau drin entsinnen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, das war spannend. Ich muss damals 12 gewesen sein. Und dann haben wir uns dann regelmäßig getroffen mit Schulkameraden und gesagt, ey, ich habe hier einen krassen Film. Und dann habe ich die Leute immer zu uns eingeladen und haben mit denen geschaut. Und ich glaube, in dieser Phase habe ich diesen Film bestimmt mindestens 20 bis 30 Mal gesehen. Also
Wahnsinn.
Da gibt es wirklich ganz viel Verbindungen dazu, und selbstverständlich haben wir uns auch noch die anderen Filme dann auch noch aufgenommen und ähnlich. Also da ist ganz viel mit drin, und jetzt im Laufe der Jahre hat sich dieser filmische Blick ja auch komplett geändert. Und es ist natürlich spannend, dann heute mal so ein bisschen so diese damalige Fanbrille von damals so abzulegen, abzustreifen und heute mal mit unserem etwas analytischeren Blick mal drauf zu schauen. Aber vor allen Dingen auch, es ist ja auch ein popkulturelles Phänomen. Und das hat ja wirklich ganz viel Impact ja auf alles abgestreift. Also das ist ein spannendes Thema und das würde ich ganz gerne mal aufmachen. Und zwar, wie ihr Freddy außerhalb eurer Bubble wahrgenommen habt, also im Fernsehen, in der Popkultur. Fred.
Es war vor allem die Optik und die Verweise drauf. Wie gesagt, ich habe erst sehr spät tatsächlich die Filme gesehen und auch die Thematik war das, also ich habe Freddy Krüger wirklich als Figur, Freddy Krüger mit seiner Optik, also mit diesem Pappaufsteller und wie er ihm präsent war, war dieser gruselige Typ einfach da. Ich hatte erst spät den inhaltlichen Kontakt zu dem Film und deswegen war es einfach für mich wie eine Ikone ohne Inhalt. Also einfach, er war gruselig, er sah gruselig aus und es war der Name, der ständig präsent war, gerade in den 90ern. Und mit mehr hatte ich da quasi nichts, was gefüllt ist, sondern nur dieses dass ich mich auch so durch die Namensvetterschaft ein bisschen damit mit dem Gruseligen identifizieren konnte oder damit spielen konnte aus Spaß. Das war's. Was kannst du dazu sagen, Udo?
Also ich habe 3 große Geschwister und die auch mit einem relativ großen Abstand, so dass ich halt dadurch auch in sehr frühen Jahren mit so Dingen konfrontiert wurde. Und ich glaube, Freddy, den habe ich wahnsinnig viel mitbekommen, gerade auch bei Videotheken, aber auch durch meine Geschwister, durch Coverhüllen, aber auch auf dem Schulhof, durch Dinge, die da rumgereicht wurden. Und ich habe auch zu derselben Zeit irgendwie oder auch zu einer ähnlichen Zeit halt andere Horror-Ikonen auch schon kennengelernt. Aber Freddy war immer einer derjenigen, die sich mit am meisten eingeprägt haben, die halt wirklich hängen geblieben sind durch die ganze Optik, durch diese verbrannte Haut, durch diese Klingen an der Hand. Und der hatte was ganz Besonderes da drin, weil es nicht nur gruselig war, einen nicht nur gepackt hat, sondern weil da ist auch noch was Ironisches mit drin, sowas mies Ironisches und das allein schon in der Optik, wie dieser Mann auftritt und auch wie Robert Englund das mit dem Gesicht spielt, dass der auch immer so eine dämonische Fratze dazu zieht. Also er bringt da ja ganz viel Charakter rein und das sieht man schon, wenn man diese Bilder sieht und das fand ich damals unglaublich beeindruckend.
Genau, das Outfit, die Körperhaltung und nicht wie zum Beispiel bei Jason oder sowas, wo du nur die Maske hast, sondern du hast da wirklich was dich anspringt von den, allein vom Plakat her und dann diese lassive Körperhaltung, so, also wie Enzo da mit der erhobenen Scherenhand, das hat schon was sehr Ikonisches, was irgendwie direkt in den Kopf geht und ins Gruselzentrum.
Ich glaube, das tut es, absolut. Und ich glaube, das hängt auch noch damit zusammen, dass es wie bei den Cronenberg-Filmen, wenn auch noch so eine kleine Körperveränderung da reinkommt und hier die Waffe total clever in den Körper quasi integriert wird oder an den Körper integriert wird, das hat nochmal so eine weitere Ebene. Das hat so diesen Body-Horror-Faktor, wo es einen, da schauert es einen richtig, finde ich. Das ist wie bei Pinhead auch mit den Nägeln im Kopf. Ja. Das ist was, das ist spürbar gruselig, das fühlt man, das macht eine Gänsehaut und das hat Freddy auch geschafft. Anders als ein Michael Myers, der mich erstmal auf den ersten Blick zwar auch ein bisschen gruselt, aber da macht's dann eher das, wie ich das im Film erlebe, wie er handelt. Also das ist anders.
Das Äußerliche hat dafür gesorgt, dass andere darüber gesprochen haben und es wurde in anderen Medien darüber gesprochen. Ich erinnere mich an Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Da gibt es einfach so einen kleinen Dialogfetzen und da wird auf der Tonspur gesagt, das sieht ja aus wie ein Sushi-Abend bei Freddy Krüger. So, da wird da der Name schon mal gedroppt und wenn du es noch nicht gesehen hast, also Nightmare on Elm Street noch nicht gesehen hast, aber die reden in einem anderen Film über einen Film, bleibt das hängen. Simpsons, sehr schönes Beispiel. Ich bin mit den Simpsons sozialisiert worden. Und selbst da wird ganz viel auf Nightmare on Elm Street angespielt. Und da gibt es viele, viele, viele andere Sachen, wo sich das bei mir ins Gedächtnis mitgebrannt hat. Also nicht nur das markante Äußerliche, das war mir schon bewusst, sondern dass andere ganz viel und oft darüber reden. Und das schafft ja gleichzeitig nochmal so eine zusätzliche Erwartungshaltung und bauscht das Ganze nochmal richtig auf.
Genau, da hast du ein gutes Gedächtnis für. Du hast total recht. Jetzt, wo du es auch sagst, fallen mir genau die Szenen auch wieder ein. Das begegnet einem halt oder begegnete einem damals in den 90ern halt auf jeden Fall ständig irgendwo in Querverweisen. Wahrscheinlich auch ganz oft einfach, keine Ahnung, Fernsehkommentare oder sowas, wo das in so als üblicher Einsprengsel mit, als Sir Weiss drin war. Und selbst wenn man es nicht gesehen hatte, hat sich da schon ein Bild aufgebaut von, also der Horror vergrößert quasi dadurch, dass es so eine Bezüge hatte.
Mhm. Ja, und durch die Reihe weg wurde der Freddy ja wirklich teilweise fast omnipräsent und das hat man auch gemerkt, also auch weit ab vom Schulhof, dass man einfach, er ist einem überall begegnet, einfach an jeder Ecke. Ja, sei es in Musik verarbeitet und bei den Simpsons, ich bin auch damit groß geworden, da hat man es wirklich klar gemerkt, aber auch in diversen anderen Serien und Formaten und der kam immer wieder. Aber das macht das Ganze vielleicht auch aus, also da hat Wes Craven hier was Ikonisches geschaffen, was ein Hype war vor dem krassen Internetzeitalter, was sich einfach weiter verbreitet hat.
Ich denke, das ist aber schon mal ein guter Punkt, weil du sagst, da hat Wes Craven was Ikonisches erschaffen, aber dass der so einen riesengroßen Hype hat, ich glaube, da werden wir nochmal drauf kommen, aber das hatte definitiv Robert Shea natürlich zu verdanken, der das Ganze bewusst, der hat das schon gemerkt, schon bei den Dreharbeiten. Hier kann man die Kuh melken, hier kann man was draus machen. Und der Rest ist natürlich auch ganz viel Robert Eglund. Aber da werden wir auch gleich reingehen, denn wir haben heute sehr, sehr, sehr viele Themen, über die wir sprechen wollen. Und bevor wir das tun, würde ich erstmal ganz kurz zusammenfassen für die, die den Film noch nicht kennen. Fred, um was geht's denn eigentlich in A Nightmare on Elm Street?
Ich verlese hierfür aus dem Booklet zur DVD-Box Nightmare on Elm Street, mörderische Träume. Nancy Thompson ist ein ganz normales amerikanisches Mädchen. Sie wohnt in einem gepflegten Mittelklasse-Vorort in Kalifornien. Sie bringt gute Schulnoten nach Hause, ist aufgeschlossen und allseits beliebt. Doch ihr idyllisches Leben wird durch eine Reihe grausiger Albträume jäh unterbrochen. Ein böser, kaltblütiger Killer verfolgt sie. Als sie ihren Freunden von ihren schrecklichen, schlaflosen Nächten erzählt, merken sie, dass sie alle regelmäßig schreiend und schweißgebadet aufwachen. Allen macht dieselbe Halluzination zu schaffen. Derselbe grässliche Irre. In jener Nacht wird eine ihrer Freundinnen im Schlaf brutal ermordet. Die Polizei verdächtigt den Freund des Mädchens. Doch Nancy ahnt allmählich, dass dahinter etwas viel Schlimmeres steckt. Sie fürchtet, dass die Grenzen zwischen Fantasie und Realität aufweichen und dass es die nächtlichen Monster aus ihrem Unterbewusstsein auf sie abgesehen haben. Also behauptet sie nun, dass man sich nur auf eine Art verteidigen kann. Wach bleiben. Ihre Familie glaubt inzwischen, dass sie langsam wahnsinnig wird, selbst dann noch, als ihre Freunde systematisch im Schlaf abgeschlachtet werden. Nach vielen schlaflosen Nächten, in denen Nancy sich wohlmeinende Erwachsene mit ihren Tabletten, warmen Bädern, heißer Milch und beruhigenden Lügen vom Leib halten muss, resigniert sie endlich. Sie muss der Tatsache ins Auge sehen, dass sie zu erschöpft ist. Sie muss sich dem nächtlichen Terror stellen und in dem Kampf auf Leben und Tod die Oberhand gewinnen. Im spannenden und schrecklichen Finale stellt sich Nancy ihrem Quälgeist und entdeckt so das düstere, 10 Jahre zurückliegende Geheimnis der Elm Street und jene grässlichen Ereignisse, die den Albtraum ausgelöst haben.
Ganz gut zusammengefasst. Nur ein wichtiger Hauptdarsteller wurde fast gar nicht erwähnt oder nur am Rande. Die Kaffeemaschine.
Das ja. Und vor allen Dingen, woher wissen die, dass die eine gute Schülerin ist und gute Noten mit nach Hause bringt?
Das ist eine gute Frage.
Das sagt der Film an keiner Stelle.
Und sie schläft im Unterricht auch noch ein.
Ja, eigentlich, ja. Ne?
Ansonsten kann man sagen, sehr gut zusammengefasst. Da gibt es tatsächlich nichts zu sagen. Und ich glaube, das wird uns sehr gut reichen, so als Unterbau für die Folge. Denn ich muss davon ausgehen, dass wirklich jeder, der jetzt hier zuhört, den Film schon gesehen hat, in Nightmare on Elm Street, auch zu Deutsch, du hast schon gesagt, mörderische Träume. Und trotz alledem nochmal die obligatorische Warnung vor den Spoilern. Wir könnten wesentliche Inhalte des Films bzw. Twists und Turns könnten hier verraten. Wie gesagt, könnten. Dann würde ich tatsächlich einfach sagen, wir gehen fix die Hard Facts durch, damit wir das abgeklopft haben. Und Udo, erzähl mal, wer ist denn da eigentlich alles mit dran beteiligt gewesen?
Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so fix wird. Denn eigentlich, wenn man jetzt schon mal den ersten Mann nennt, den man hier nennen muss, nämlich Wes Craven, kann man direkt auch eigentlich schon mal direkt ein bisschen tiefer einsteigen, wie man denn zu Wes Craven steht. Wollen wir das an der Stelle schon aufmachen oder wollen wir das später aufmachen?
Los, komm, mach's auf. Wir sind ja genau dafür da.
Also Wes Craven hat das Ding hier erschaffen. Da werden wir auch später noch ein bisschen auf die Hintergründe eingehen. Das würde ich jetzt erstmal aussparen. Aber ganz grundsätzlich, mein eigenes Verhältnis zu Wes Craven ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Denn ich liebe diesen Mann für manche Dinge. Und dazu zählen vor allem zwei Filme. Und das ist zum einen dieser hier und zum anderen für Scream, der bei mir in meiner Top 5 Lieblingsfilmliste immer einen Platz ganz weit oben hat, einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Aber ich habe auch bei dem Mann Filme, die finde ich so okay. Das sind so einige, wie irgendwie New Nightmare halt, den ich inzwischen nur noch so okay finde. Oder auch My Soul to Take oder Red Eye. Aber es gibt auch richtige Hassfilme und die habe ich jetzt erst, ich fange gerade erst so an, mich in das Werk von dem Mann tiefer reinzuarbeiten. Ich habe noch nicht alle Filme gesehen, mir fehlen wirklich welche, wie irgendwie sein Hills of Ice oder Last House on the Left oder sowas. Aber wo ich wirklich arge Schwierigkeiten habe, ich habe hier The People Under the Stairs gesehen und den fand ich grauenerregend, wirklich, wirklich grauenerregend und das nicht im positiven Sinne. Und auch sein Schocker hat mich sehr geschockt, aber auch da leider nicht auf einem guten Fuß, sondern auf einem sehr, sehr schlechten. Den fand ich auch schlimm, den fand ich wirklich nicht gut. Und das finde ich total faszinierend. Ich glaube aber, was Wes Craven auszeichnet, ist sein unglaublicher Mut, in dem Genre Dinge zu probieren, die nicht probiert wurden oder Sachen, die gerade wichtig sind, popkulturell wichtig sind oder wichtig in dem Genre sind, aufzugreifen und da neue Sachen reinzuwerfen und da was Neues draus zu bauen, wie zum Beispiel so eine Metaebene, wie bei New Nightmare oder Scream. Das hat er in mehreren Filmen ausprobiert. Bei Shocker kommt das ja auch mit rein. Er hat da richtig probiert und geübt und den Weg gefunden und erst dadurch konnte so ein Scream dann später entstehen. Und auch hier bei A Nightmare on Elm Street hat er das ja geschafft, ein Genre zu nehmen in der absoluten Hochphase, in der Blüte oder vielleicht am Anfang der ganz großen Blüte, wenn man so will, und hat da neue Dinge reingeschmissen, reingebaut, ausprobiert und hat damit einen Meilenstein geschaffen. Aus dem Nichts quasi, möchte man meinen. Das finde ich sehr beeindruckend. Deshalb Wes Craven. Wie steht ihr dazu, Sebastian? Sag mal, wie ist dein Verhältnis zu diesem Mann?
Also du triffst eigentlich genau einen richtigen Punkt. Also mir geht das wirklich sehr ähnlich. Es sind auch genau die zwei Filme, von denen du sprichst, die mich da selber, ich habe wirklich eine große Verbindung, gerade schon alleine wegen dem Film. Und ich weiß nicht, ich versuche mir Wes Craven immer so vorzustellen, das ist ein Typ, der ist komplett Meta in seinem Kopf auch. Der zieht Querverweise wirklich von A nach B zu Z und dem ist eigentlich alles dabei egal. Er schafft sozusagen seine eigenen Regeln. Und das finde ich das Spannende bei ihm. Und dann merkt man natürlich auch, wenn er sowas wie Schocker dreht, wo die Idee vielleicht ganz cool ist, aber halt null zu Ende gedacht, wo das ein Schnellschuss ist. Und da merkst du dann halt auch, okay, wenn das Herzblut nicht ganz ausreicht, dann kommt dann eben halt sowas bei rum. Hast du aber viel Zeit, um drüber nachzudenken, hast lange geskriptet, hast mit anderen Leuten das nochmal abgeklopft, weil auch Robert Shea hatte hier an Nightmare on Elm Street sehr, sehr, sehr viel beigetragen, dass dann eben halt auch kreative Kompromisse dabei entstehen können. Und das Film ist immer ein kollaborativer künstlerischer Akt, sage ich jetzt mal so, weil es sind ja viele Leute dran beteiligt und es ist ja nicht nur, wie es immer gerne gesagt wird, die Vision von einem, sondern es sind mehrere Leute, die dazu beitragen und die können auch die Qualität bestimmen. Und ich würde schon sagen, hier kamen ganz viele positive Sachen zusammen. Bei anderen Filmen wie Shocker zum Beispiel sehe ich das gar nicht. In selbst The Hills of Ice sind die Themen spannend, die Umsetzung ist aber teilweise, ich will nicht sagen stümperhaft, aber schon eher amateurhaft. Und da merkt man natürlich dann auch, okay, wie viel Budget ist dahinter. Und ich habe tatsächlich aber viele von diesen erwähnten Filmen, die du jetzt nicht so gut findest, gar nicht gesehen, weil ich den Ruf schon kannte und dachte mir so, muss ich die jetzt unbedingt sehen? Wird sicherlich irgendwann passieren, aber da habe ich tatsächlich gar keine Berührungspunkte damit.
Man merkt halt auch, dass er zum Beispiel Dinge nicht einfach fortsetzen will, wenn er nicht eine neue Idee dazu setzt. Also das hat man bei New Nightmare gemerkt, dass er diese Reihe dann erst dann wieder richtig selber aufgreifen will, wenn er plötzlich wieder eine neue Ebene für sich findet und dann hat er Interesse dran und das zeichnet diesen Mann, glaube ich, aus. Fred, wie sind deine Erfahrungen mit diesem Mann und welche Wes Craven Filme kriegen dich?
Es sind exakt die gleichen, wird wohl einen Grund haben. Es ist ein Scream. Ich glaube, ich habe Scream auch gesehen, Ja, ich habe Scream definitiv gesehen, bevor ich den ersten Freddy-Film gesehen habe. Und ich habe mich nicht so systematisch mit Wes Craven auseinandergesetzt. Für mich war der die Regie, das Pendant als auf der Regieseite zu Freddy. Also Wes Craven so als Fürst der Finsternis, als Horror-Regiemeister, hatte der Mann einfach einen Namen schon, wo man wusste, da kommt irgendwie Horror bei rum. Also, und ich habe, ich glaube, also Scream, und dann habe ich, ich weiß nicht, ob ihr Wishmaster kennt, da erscheint er ganz groß als Producer irgendwie im, und ich habe den Film, warum auch immer, in meinen, also mit 17 oder wann noch immer, gemocht und zwei, dreimal gesehen. Ja, die Sünden der Jugend ist wirklich kein guter Film, aber der Film hat, der Mann hatte einen Ruf für mich, aber ich finde es ganz spannend, was für Ebenen jetzt auf, also mit diesem, zum Beispiel das, was er da an neuen Sachen reinbringt, damit habe ich jetzt gerade mich erst angefangen, jetzt vor zwei Wochen zu beschäftigen durch den Podcast heute, um, als ich mit den, auch den ersten Freddy jetzt bewusst aus dem Blickwinkel heraus angeschaut habe und dann noch mit den Querverweisen zu den Slasher-Movies, die parallel laufen, und zu sehen, was da eigentlich der Mann überhaupt für tatsächlich gemacht hat und nicht bloß den Ruf gesehen. Für mich war der bis dato eigentlich ein Mann mit einem gewissen Ruf.
Ja, das kann man genauso auf den Punkt bringen. Und am Ende, wir werden Wes Craven hier heute in dem Gespräch noch einige Male auf dem Zettel haben und einige Male mit reinbringen, auch was die Hintergründe angeht, wie dieser Film eigentlich entstanden ist. Aber um in der Besetzung mal einen Ticken weiterzukommen, muss man jetzt als nächstes, glaube ich, in der Reihe Heather Langenkamp aufzählen, beziehungsweise von ihr berichten, die man natürlich vor allem aus einschlägigen Filmen wie Star Trek Into Darkness oder Hellraiser Judgment kennen dürfte. Nein, okay. Sie spielt wirklich in beiden Film mit. Ich finde das immer so lustig, wenn ich mir die Liste angucke. Richtig gut. Aber in Star Trek Into Darkness völlig geschminkt und man sieht sie nur in einer kleinen Nebenrolle. Der Sebastian guckt ja schon ganz fragend aus der Wäsche. Das müsstet ihr jetzt mal sehen. Guter Gesichtsausdruck. Sebastian, was verbindest du mit Heather Langenkamp?
Diesen einen Film, vielleicht noch den dritten und New Nightmare, und dann hört es tatsächlich auf.
So sieht's aus.
Also Heather Langenkamp ist bei mir einfach Nancy Thompson, und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen, die ihr einfach auf der Straße im Weg laufen, auch wahrscheinlich sie mit Nancy anreden werden. Und ich finde, in New Nightmare macht das tatsächlich recht gut. Da nimmt sie selber noch mit auf die Schippe. Mhm. Die ganzen Interviews, die sie auch von sich gibt, spricht sie halt auch, die ist halt auch sehr stolz auf die Rolle, und das darf sie auch zurecht. Und es ist tatsächlich, also ich finde es wirklich verwunderlich, also nach der Leistung, die sie hier in diesem Film gebracht hat, dass da nichts was Größeres draus geworden ist. Und das durchzieht sich übrigens auch durch den kompletten Besetzung und auch Leute hinter der Kamera. Das war kein Karrieresprungbrett, und das ist für mich tatsächlich unverständlich, weil hier sind dann doch viele richtig gute Einzelleistungen dabei. Denkst du, wie, okay, also Johnny Depp ist hier der Einzige, der hier als, der dann später eine große Karriere noch hatte.
Halt, Moment, da muss ich jetzt mal reinpreschen. Der nächste Name auf der Liste ist ja Robert Englund, den ich da zählen muss, und der hat eine große Karriere, aber halt nicht im A-Genre, wenn man so will. Aber also eine große Karriere hat er schon, wenn man sich die Liste mal in Ruhe durchguckt. Der ist okay, ja bis heute brutal aktiv.
Ich habe aber Robert Englund jetzt auch bewusst ausgeklammert, weil Robert Englund ist aber auch ähnlich wie Heather Langenkamp. Er ist wirklich Freddy Krüger.
Ja.
Und da fragt keiner, ob es der Mängler ist oder ob das jetzt bei Stranger Things der Wegner ist. Das spielt keine Rolle. Er ist halt Freddy Krüger, und der ist eins mit dieser Rolle.
Ja, das stimmt. Aber also nennen muss man trotzdem, also der hat unglaublich viel gemacht, und man sieht ihn immer wieder aufplöppen, sei es mit einer Stimme, sei es mit einem Kurzauftritt, und also ganz viele kleine B-Dinger, manche sind Perlen, manche sind totaler Schrott, viele sind totaler Schrott. Oder so Sachen, wo man nicht weiß, wie man dazu stehen soll, wie so ein Zombie-Strippers oder sowas. Ich habe den ein, zweimal gesehen und finde den äußerst unterhaltsam, aber es ist kein guter Film. Fred, hast du das, gleich. Empfindest du das ganz genauso?
Mit dem Karrieresprung, meinst du?
Ja, mit Robert Englund und auch Heather Langenkamp würde mich auch interessieren. Verbindest du mit den beiden wirklich nur hier vor allem diese ikonischen Rollen?
Ja. Also Heather Langenkamp, also es sind die zwei Rollen. Auch Robert Englund, wenn der mit einem anderen Kontext aufgetaucht ist oder in anderen Filmen, wo ich das Also so als halbe, wirklich nur als halbe Filmnerd ist so, dass auch bevor ich Freddy gesehen habe, kannte ich den Schauspieler trotzdem an sich. Also Robert Englund war trotzdem ein Begriff. Man kann da auch das ungeschminkte Gesicht, und wenn der irgendwo auftauchte, war das der Freddy-Schauspieler, der Schauspieler, der irgendwie in einem anderen Kontext aufgetaucht ist. Außer er war wieder ist vielleicht so geschminkt oder wie auch verdeckt, dass man es nicht wusste, und dann hinterher dann gesagt hat, ah ja, klar, deswegen war es vielleicht so gut. Und Heather Langenkamp ist mir noch nie, also man muss auch wie gesagt sagen, ich habe den ersten Teil und einmal gesehen und jetzt nur für den Podcast noch zweimal. Also das Gesicht war für mich auch gar nicht präsent. Ich hätte sie auch gar nicht erkannt. Die hatte für mich nicht diese Bedeutung, wie es für euch halt hat. Und die zwei Schauspieler sind definitiv aus dem Film. Das ist der Kontext.
Ja, für mich hat Heather Langenkamp auch wirklich nur genau das hier. Also sie ist eine absolut ikonische Figur und Schauspielerin, und man kennt sie halt auch einfach, und sie taucht auch immer wieder auf Conventions auf und so weiter und ist heute immer noch ein Name, aber das wirklich gefußt auf diesen paar Auftritten am Ende unterm Strich. Anders sieht das allerdings aus bei, jetzt kommt der nächste, wo man auch streiten kann, ob der eine große Karriere hat oder nicht, John Saxon. Und der hat wirklich eine große Liste von Filmen, und ich mag da gerade auch so ein paar B-Filme ganz gerne, oder obwohl, naja, ist Black Christmas ein B-Film, wäre jetzt die Frage, aber der taucht auch bei Nightmare Beach zum Beispiel auf, der eher ein B-Film ist, den ich aber auch auf seine Art sehr schätze, ist ja auch so eine Art kurioser Slasher, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo im Endeffekt also so ein Motorrad unterwegs ist und ein behelmter Motorradfahrer, und dann wird er gekillt eben am Beach. Der macht schon irgendwie Freude. Das ist sehr besonderes Werk im Slasher-Genre. Was verbindet ihr mit John Saxon?
Das ist auf jeden Fall spannend, weil dieses Gesicht ist einfach, also der hat in vielen Sachen mitgespielt, und er hat halt nie so richtig die 1A-Hauptrolle gespielt, also nie den Helden, die krasse Identifikationsfigur, aber ich mag den immer gern sehen, ich mag sein Gesicht, das erkennt man auch sofort wieder. Meine Begegnung mit ihm war tatsächlich auch ein Genre, das ähnlich wie das Horror-Genre so ist, eins, das ich mag, aber nie so wahnsinnig viel gesehen habe, ist nämlich der Bruce Lee-Film Der Mann mit der Todeskralle. Da erinnere ich mich halt an John Saxon. Und da hatte ich, glaube ich, auch das erste Mal nach ihm gegoogelt, falls es das damals schon gab, als ich gesehen habe, oder wie auch immer, also geguckt habe, was ist denn das für einer? Das ist auch schon eine ganze Weile her. Das verbinde ich noch ansonsten so ein diffuses, dass ich den schon tausendmal gesehen habe und jetzt bei Nightmare den Film gesehen, das Gesicht gesehen, man, den kennst du doch, wie hieß der nochmal? Oh, John Saxon, ja klar kennst du den. Also es war, ein Gesicht, ein markiges.
Genau, mir fällt es wieder ein, er hatte ja bei Tenebrae mitgespielt.
Ja, das stimmt, Argento. Genau.
Genau, und auch bei Beverly Hills Cop 3. Und er hatte immer so diese kleinen Auftritte. Aber tatsächlich, ich verbinde auch ihn wirklich erstmal in erster Linie wirklich mit Nightmare.
Ja, also ich habe ganz viele Filme, wo, also da geht's mir wie dir, Fred, ich habe ganz viele Filme, wo der mir einfach aufgefallen ist, weil das so ein markanter Typ ist. Ich habe hier gerade auch mal nebenbei geguckt in die Liste, zum Beispiel hat er auch bei Battle Beyond the Stars mitgemacht, ein richtig schöner alter Science-Fiction, also ein bisschen Science-Fiction-Märchen in Star-Wars-Manier, da spielt er auch mit, da ist er mir auch irgendwie im Kopf geblieben. Und selbst wenn er kleine Auftritte hat, der Mann hinterlässt irgendwie was. Und interessant ist ja, dass er hier eine Rolle spielt, die er in Black Christmas vorher sehr ähnlich angelegt auch schon gespielt hat. Da spielt er auch den Cop. Und das ist ja auch so ein ist ja eigentlich schon ein Slasher oder so eine Art Pre-Slasher, wenn man so will. Also vielleicht wurde er auch deshalb hier mit reingecastet, weil das ganz, ganz gut gepasst hat.
Und was mir noch eingefallen ist, woher ich ihn tatsächlich wirklich kenne, nach der Wende, beziehungsweise auch kurz vor der Wende, wurde ja natürlich halt auch die ganzen Prime-Soaps aus den Staaten Denver, Dallas und Falconcrest ausgestrahlt. Und meine Mutter hat Falconcrest gesehen. Und jetzt kann ich das Gesicht tatsächlich nochmal zuordnen. Ich habe mir nochmal das angeschaut und kam mich tatsächlich in den Sinn, ja, da habe ich den Menschen schon mal gesehen. Deswegen der mir wahrscheinlich auch immer vertraut vorkam, als ich dann irgendwann Nightmare gesehen habe. Der hat da ja tatsächlich bei 32 Folgen mitgespielt.
Verrückt. Stimmt. Verrückt. Wir haben noch weitere Namen auf der Liste, wo wir mal rüberschwenken können. Allerdings mit den nächsten beiden, die ich jetzt hier in meiner Abfolge habe, verbinde ich gar nicht viel. Das ist zum einen die Frau, die Tina gespielt hat, Amanda Wise. mit der ich persönlich vor allem halt hier auch die Nightmare-Filme im Kopf habe. Die ist ja auch in New Nightmare nochmal irgendwie mit dabei. Ja. Und halt den, ja, jetzt helft mir bei der Aussprache, der Mann, der den Rod spielt. Ja, Garcia ist der
Chu oder Zu vielleicht wahrscheinlich, oder?
Ja, irgendwie sowas. Also ich habe mit dem Vornamen da leider wirklich Probleme, aber so in der Richtung wird das sein. Zu Garcia. Also auch mit dem verbinde ich ansonsten jetzt neben dieser Rolle, obwohl er in vielen namhaften Filmen mitspielt, ich habe ihn da nicht auf dem Schirm, muss ich offen sagen. Ich kann nicht sagen, wo der in Collateral Damage beispielsweise dabei war oder wo der in Traffic auftaucht oder in Predator 2. Ey, keine Ahnung. Und ich habe Predator 2 diverse Male gesehen. Keinen Schimmer. Verbindet ihr irgendwas mit ihm, Fred?
Nee, ich hatte auch die Liste durchgeschaut und dachte, was? Wann? Wie? Also das Gesicht bei jetzt bei Freddy irgendwie kam das schon bekannt vor, aber dann dachte ich, dann ist es wahrscheinlich durch den Film. Aber ich habe keine Ahnung, wo der da aufgetaucht sein sollte.
Naja gut, dann schwingen wir uns zum nächsten, da wird es ein bisschen leichter aussehen. Johnny Depp, jetzt hier der Elefant im Raum. Johnny Depps erste richtige Rolle, wenn man so will. Heutzutage ja wirklich eine eher zweifelhafte Figur teilweise, einfach wegen aktueller Auftritte und sowas, irgendwie ein bisschen arg viel in den Medien und arg wenig im Schauspiel. Aber dennoch, meine persönliche Verbindung zu Johnny Depp ist eigentlich recht groß. Ich habe den Mann immer schon gern gesehen, gerade in den 90ern. Also ich bin mit dem quasi irgendwie mit aufgewachsen. Ne? Der Sleepy Hollow.
Oder sowas.
21 Jump Street, richtig. Also generell die Burton-Filme. Ich bin großer Fan der alten Burton-Filme und da ist Johnny Depp ist da ein Ding. Und ich merke schon, euch geht's da ähnlich. Und auch mit Jack Sparrow und Konsorten. Also ich kann mit dem Kram was anfangen. Ich kann mit dem Mann was anfangen. Ja, und bei euch sieht's auch so aus, gell? Fred hat hier schon fleißig bestätigt.
Definitiv. Also es, wenn man jetzt den realen Menschen einfach mal weglässt, aufgrund der Probleme der derzeit und einfach nur die schauspielerischen Leistungen sieht, ich liebe da diesen Mann. Ich mag den sehen. Ich mag eigentlich, ich würde in prinzipiell in einem Film, wo er mitspielt, bin ich erstmal interessiert dran. Da muss der schon krass schlecht bewertet sein oder andere Facts haben, dass ich sage, den gucke ich mir nicht an. Ansonsten steht automatisch ein Film, wo er mitspielt, ist auf meiner Watchlist. Also es, und natürlich die Prägung ist, wie du sagst, ich liebe auch die alten Tim Burton Filme und also die ganzen 90er waren einfach 90er und auch die Nullerjahre, dort, wo Johnny Depp so richtig krass präsent war, hat es geprägt, dass ich diesen Mann einfach wirklich, habe so viele schöne Momente mit ihm gehabt, um das mal so zu sagen, Basti?
Udo wollte noch was sagen.
Ja, also
Udo,
mir geht das ganz genauso, vor allem mit der Prägung und vor allem wollte ich noch kurz sagen, mit der Watchlist ist es bei mir das genau das gleiche und auch interessanterweise bis zum heutigen Tage. Der hat da jetzt gerade so einen Film am Start, der hier in Deutschland noch nicht zu kriegen ist. Ich glaube, Mina Matra, ich will jetzt hier nicht den falschen Titel rausposaunen, auf jeden Fall, wo es um Fotografen geht und eine relativ biografische Geschichte. Solche Sachen landen bei mir nach wie vor auf der Watchlist. Ja. Und da wollte ich fragen, Sebastian, geht dir das genauso? Landen Johnny Depp Filme auf deiner Watchlist?
Nee. Gar nicht. Überhaupt nicht.
Genau, dann schieß mal los. Wie findest du diesen Mann? Also
ich mag ihn tatsächlich in den 90ern sehr gerne sehen. Wir haben eine noch nicht veröffentlichte Folge zu Ed Wood, haben wir noch auf Halde noch liegen.
Oh, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, vor allem von Tim Burton auch. Ed Wood finde ich fantastisch, wirklich fantastisch.
Ja, das haben wir dann auch in diesem Podcast rausgefunden und wir müssen ihn nur noch veröffentlichen.
Do it, ich will das hören.
Genau, und ich habe ihn wirklich sehr gerne gesehen und er hat es mir relativ schnell mit drei Filmen dann irgendwann hat es mir verleidet. Ich war im Kino, was war denn das in den 2000ern, zu Mordecai.
Oh.
Wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, rate ich euch auf jeden Fall ab, diesen Film nicht anzuschauen. Und wenn ihr vernichtende Kritiken lest, die sind alle berechtigt. Und ich war im Kino und dachte mir, meine Güte, wer hat denn das gegreenlightet? Wie ist denn das Ding durchgekommen? Und was zum Teufel macht Johnny Depp da? Und da habe ich richtig gesehen, der tanzt da rum wie so ein Clown und weiß ganz genau, der kriegt dafür jetzt Geld. Das war sehr, sehr abtörend. Es gibt ja immer noch Leute, die machen sowas wie Nicolas Cage zum Beispiel, der macht das schon für Geld, aber der macht dann was Eigenes draus. Und das war schon irgendwie, dann gab es, ich weiß gar nicht, irgend so ein Mafia-Film, wo der irgend so einen krassen Mafioso da spielt.
Black Mass?
Dankeschön.
Ja.
Den fand ich eher so okay, aber also dafür, dass er so eine krasse Maske hat, weil es eine ganz schöne Nullnummer, hat mir überhaupt nicht gefallen. Naja, und dann dieses diese Ableger von Harry Potter, wo er dann diesen
Grindelwald spielt.
Das fand ich ja ganz furchtbar. Das war so drüber, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann denke ich mir so, ich gucke mir sicherlich einen Film an, wo er mitspielt, aber das ist kein Qualitätssiegel mehr für mich.
Nein, das wollte ich auch gar nicht sagen. Und diese Filme habe ich auch alle ausgespart. Also alle, die du gerade genannt hast, habe ich alle nicht gesehen, obwohl die auf meiner Watchlist gelandet sind, weil mich andere Dinge oder Stimmen sehr klar davon abgehalten haben. Genau. Aber dennoch, was ich meinte ist, sobald ich mitkriege, es plöppt ein Film mit ihm auf, schreibe ich mir den auf und beschäftige mich damit und dann entscheide ich, gucke ich das oder nicht. Und das tue ich bei vielen anderen Schauspielern, sowas wie Bruce Willis oder sowas, definitiv nicht mehr. Also nicht, dass ich die beiden jetzt in eine Schublade stecken will, aber es ist vergleichbar. Früher sind Bruce Willis Filme automatisch auf meiner Liste gelandet, heute tun sie das nicht mehr. Und bei Johnny Depp habe ich zumindest ein Interesse daran. Dir geht's genauso, Fred, oder?
Ja, es ist bei ihm immer noch die Hoffnung, dass mal in Tim Burton quasi Qualität nochmal rumkommen könnte, weil er irgendwie das Potenzial hatte, während, ja, Bruce Willis hat gefühlt irgendwie 30 Mal die gleiche Rolle gespielt, da muss man eben nicht die nochmal 30 Mal sehen. Und es sind mehr Facetten bei Johnny Depp potenziell drin. Aber ich habe gerade gesehen, 102 Credits hat er als Actor und da habe ich bestimmt auch bloß 30 gesehen letztendlich oder sowas oder 40, so
wie man da. Und da ist und war auch immer schon eine Menge Schrott mit dabei. Da sind unglaubliche Perlen mit dabei, aber wenn man da durchscrollt, da ist auch eine Menge, also auch dieser Transcendence oder sowas, das war unfassbarer Quatsch. Also, fandst du den gut, Sebastian?
Also dafür, dass er so durch einen Fleischwolf gedreht worden ist, war der Film gar nicht so schlecht und mir tut es ein bisschen leid um Wally Pfister, der irgendwie seine gesamte Karriere dann irgendwie dadurch, der hat die sich verbaut, aber das ist, also der war ja der Stammkameramann von Christopher Nolan und hat dann, ich weiß gar nicht, welcher war es, Interstellar, hat er dann schon nicht mehr gedreht, weil er dann diesen Film machen wollte und damit ist er ganz schön auf die Nase gefallen. Jetzt macht er gar nichts mehr und das ist sehr schade, denn so schlimm ist der Film aber auch nicht. Der ist unterhaltsam. Der ist ungefähr so wie das letzte Drittel von Oblivion. Kontinuierlich.
Ja,
also ganz schön murksig, aber trotzdem guckt man sich das irgendwie gerne an.
Ah, ich hatte da echt Schwierigkeiten mit, vor allem auch beim Ende. Es wurde irgendwann so haarsträubend, dass ich mir die Haare auch wirklich raufen musste. Es ist kein Vollaussetzer, es ist kein Ein-Punkte von 10 Filmen. Das stimmt schon.
Nee, gar nicht. Also ihr habt Mordecai nicht gesehen, das ist...
Also jetzt habe ich aber langsam Bock drauf, den mal zu gucken. Einfach nur, um zu wissen, wie schlimm ist der wirklich.
Ja, das Ding ist halt, der Film nimmt sich ja selber ja ernst hier auch die ganze Zeit.
Ja.
Das ist ja das Schlimme. Aber lass uns nicht darüber reden. Ich glaube, es ist viel schöner, hier in Help on Elm Street über ihn zu reden.
Ja. Wir machen jetzt die Akte Johnny Depp auch vorerst erstmal zu, weil einen Namen will ich noch verlesen und dann wollte ich euch fragen, ob ich noch Dinge vergessen habe, die total wichtig sind. Auf jeden Fall müssen wir noch auf die Mutter eingehen. Und da ist die Schauspielerin, die, auch da bin ich mir beim Vornamen nicht ganz sicher. Ich nenne sie mal Ronnie Blakely. So, jetzt haben wir es, oder? Die, wenn ich mir die Liste so angucke und wenn ich so über sie nachdenke, für mich auch nur genau dieser Film ist. Peinlich. Es zeige derjenige auf, dem es anders geht. Ich sehe euch ja hier auf den Monitoren. Ah ja, Sebastian, los geht's. Was verbindest du mit Ronnie Blakely?
Es ist die Mutter von Nancy.
Okay.
Genau so sieht's aus.
Ja, das ist auch, also die Liste, die hat noch bei The Driver mitgespielt, an den den habe ich gesehen, aber da hätte ich jetzt auch überhaupt gar keine Idee zu. Nee, sie ist genau das hier.
Die ist genau das. Und vielleicht kann man das einfach zusammenfassend auch über den Rest noch sagen. Also es ist verdammt gut gecastet. Also ich nehme, das sind alles so Typen, Typinnen, die passen zu den jeweiligen Rollen. Obwohl ich immer zu sagen muss, ich finde den optischen Unterschied zwischen Heather Langenkamp und Ronnie Blakely finde ich schon ganz schön krass. Also ich nehme das eigentlich nicht ab, dass das Mutter und Tochter ist. Aber in dieser Filmwelt selber funktioniert es trotzdem.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Also das ist so ein ganz komisches...
Ja.
Es funktioniert, obwohl es optisch eigentlich gar nicht hinhaut.
Ja.
Ja, definitiv. Also jetzt, da ich die Filme ja auch gerade noch mal ganz stark in eine, also so direkt nacheinander geschaut habe, jetzt in dem Film, über den wir gerade sprechen, nach der Eingangssequenz das erste Mal dieser jugendliche Cast auftaucht, war der erste Eindruck so ein bisschen plump und danach hat der Film aber sofort wieder funktioniert. In Relation zu den ganzen anderen Filmen, vor allem dann 2 bis 6, fällt einfach auf, wie krass gut der Cast im ersten Teil ist. Also wie gut, also durchgängig. Du hast in den anderen Teilen auch einzelne Glanzleistungen mit drin, aber wie gut die zusammen funktionieren, harmonieren und wie schnell man denen das abnimmt, so hanebüchen da auch manche, also wenn man von draußen drauf guckt, da manchmal denkt so, okay, das ist jetzt sehr, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Beim Filmschauen kann man rein, also der Cast zieht einen rein und man möchte mit dem mitgehen, mit den Leuten. Das fällt, vor allem ab Teil 4 fällt das wesentlich schwieriger, mit den Schauspielern mitzufiebern. Und ja.
Ja, ja. Das stimmt, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also hier die ganze Besetzung ist durch die Bank einfach für die Typen, die sie spielen, ganz, ganz brillant. Sebastian, magst du uns mal ein bisschen reinnehmen in das Feld der Crew? Wir haben den Regisseur ja schon genannt. Wer hat denn hinter der Kamera gestanden?
Wir haben den Jacques Haitkin. Das ist, und das fand ich auch wirklich sehr krass, als ich mich mal mit seiner Vita auseinandergesetzt habe. Es ist ein amerikanischer Kameramann und dieser Film, Nightmare on Elm Street, ist mit einer seiner größten Filme, die er mitgemacht hat. Und das finde ich persönlich kaum nachvollziehbar. Also, wir gehen nachher noch auf das Visuelle ein. Da sind viele tolle Ideen mit drin. Und der ist auch wirklich sehr, der ist wirklich auch gut geleuchtet und gut gemacht. Aber er hat keine große Karriere danach gehabt. Also, dieser Film ist ein bisschen wie so ein Fluch für die ganzen Leute, die beteiligt waren. Der hat noch so eine Sachen gemacht wie Nightmare on Elm Street 2. Der hat auch noch Bloodsport Teil 2 gemacht. Und der hat auch noch viele andere, ich sag mal, diese etwas schlechteren Wes Craven-Filme gemacht. Aber die große Karriere hat er nicht gehabt. Udo, du hast da noch was dazu
das
zu
stimmt,
ergänzen.
Nee. Die große Karriere hat er definitiv nicht, aber ich persönlich, also ich hatte den Namen vorher gar nicht so auf dem Schirm, bevor ich mich da ein bisschen reingelesen habe, reingearbeitet habe in die Materie, aber wenn ich so durch seine Liste durchgucke, dann geht mein Herz schon auf. Also der hat auch bei Sachen wie Galaxy of Terror mitgemacht, den ich sehr schätze auf seine eigene Art und Weise. Der hat auch bei Cherry 2000 mitgemacht, was halt eine total trashige Gurke ist, aber die trotzdem Spaß macht und auch irgendwo einen Platz in meinem Herzen hat. Und auch sowas wie Maniac Cop 3. Also ich lese diese Liste und weiß, das sind alles keine Meisterwerke, definitiv nein. Aber da ist viel dabei, wo ich ein kleines Lachen in mir drin habe und mir denke, boah, verdammt, den will ich auch gerne mal wieder gucken, weil es irgendwie einfach doch ganz geil war. Der hatte ein Händchen für schöne B-Stoffe irgendwie. Und ich habe auch Neugier, mehr von ihm kennenzulernen, weil ich auch sehe, der hat wahnsinnig viel gemacht und ich kenne einen Bruchteil, einen ganz kleinen Bruchteil. Fred, geht's dir da anders?
Ich kenne nur sehr wenig von dem, was auf seiner Liste steht. Sehr, sehr wenig. Und das sind auch alles eher Filme, also da keiner, bei dem mir das Herz aufgeht oder sowas, wo ich jetzt irgendwie eine Verbindung habe. So irgendwie, habe ich, glaube ich, auch gesehen. Der ist für mich kein Begriff außerhalb von Nightmare.
Jemand, der maßgeblich mit an dem Erfolg des Films mit beteiligt ist und dass es den Film überhaupt gibt, das ist Robert Shay. Und wer die Doku Never Sleep again schon mal gesehen hat oder irgendwelche andere Doku-Formate, der weiß, dass das damals wirklich die Firma New Line Cinema, die kleine, mehr oder weniger kurz vorm Ausstand. Und die haben das letzte bisschen Geld, was sie irgendwie zusammenkratzen konnten, alles in dieses Projekt reingesteckt. Also da steckt wirklich sehr viel Herzblut auch von Seiten von Robert Shay drinne. Und das sollte sich am Ende auch auszahlen. Also der Film war ja auch ein Erfolg für das Budget, was er hatte. Der hatte ja, glaube ich, das 20-fache knapp eingespielt, Box Office. Und somit war die Sache tatsächlich wirklich im grünen Bereich. Und der hat auch die Zeichen der Zeit auch erkannt. Er hatte gemerkt, okay, das ist hier was ganz Besonderes, schon beim Dreh. Und hat auch gleich gesagt, wir müssen das Ende offen lassen. Darüber sprechen wir nachher nochmal, damit wir hier eine Fortsetzung machen können. Wenn da haben schon die Dollarnoten haben dann schon gewunken in seinem Kopf. Und ja, cleverer Geschäftsmann, der auch hin und wieder Gastauftritte hat in diesen Filmen. Aber auch seine Frau, die Lynn Shay, die hat ja auch ganz viele Gastauftritte in seinen Produktionen. Und ja, Robert Shay, New Line Cinema, dürfte ja auf jeden Fall noch ein Begriff sein durch Herr der Ringe. Das ist ja mit das Größte, was sie gemacht haben, bevor sie dann aufgekauft worden sind von
das weiß ich nicht, ich wollte was dazu sagen, ich wollte was zu Robert Chase sagen, der mir durch jetzt erst ein richtig Begriff geworden ist durch Freddy, weil ich Herr der Ringe, als es rauskam, schon sehnsüchtig erwartet hatte. Ich hatte das Buch gerade kurz vorher gelesen und dachte, ich will diesen Film sehen. Ich habe diese Filme geliebt. Ich glaube, ich habe keine Filme öfter im Kino gesehen als die Herr der Ringe Filme. Und New Line Cinema als Produktionsfirma ist dadurch so richtig in meinem Kopf eingebrannt, erstmal durch die Filme. Ich bin nicht so der krasse Doku-Gucker zu Filmen, aber bei Herr der Ringe habe ich relativ viel gesehen und da muss der mir schon aufgetaucht sein. Ich kenne halbwegs die Story, deswegen auch, wie die Finanzierung echt schwierig war und von diesem Mammutprojekt und jetzt noch mit der Geschichte, dass dieser Robert Shay das möglich gemacht hat mit diesem Mini-Studio, das eigentlich gar nicht großartig Filme produziert, dann diesen Stoff zu entdecken, Wes Craven zu entdecken, also das ist jetzt ein Name, den ich mir definitiv merken werde als jemand, der in der Filmwelt wirklich krass was bewirkt hat. Also ist ein echt wichtiger Mann für unsere Popkultur im Allgemeinen. Also Freddy und Herr der Ringe als Filme wären ohne den nicht möglich gewesen.
Und was ihn hier auszeichnet, und das finde ich ganz wichtig, der hat ja die Künstler machen lassen. Also Wes Craven hat ja dieses Skript ja in Hollywood rumgereicht. Sogar Disney hatte Interesse an diesem Skript. Mhm. Haben bloß gesagt, er müsste das halt komplett umschreiben, dass es ein PG-13-Rating bekäme. Zum Glück ist Wes Craven hart geblieben und hat es nicht gemacht. Und Robert Shea war derjenige, der gesagt hat, das machen wir so. Und am Ende war es auch bei Herr der Ringe. Peter Jackson wollte eine Trilogie draus machen. Und Robert Shea hat gesagt, wir machen eine Trilogie draus. Und das ist, es ist ja eher selten, dass Produzenten da zumindest so viel Entgegenkommen bringen und den Künstler, den Regisseur, Regisseurin machen lassen. Und das muss man ihm hier wirklich sehr zugute halten.
Ja.
Ich habe hier noch zwei Punkte, ganz kurz Schnitt, wird hier aufgeführt mit Rick Shane und der hat leider keine weiteren großen Einträge.
Mhm.
Wahrscheinlich saß Wes Craven selber die ganze Zeit mit im Schnittraum und hat selber wahrscheinlich geschnitten. Und durfte selber nicht aufgeführt werden, weswegen da ein anderer Name steht. Also so als Assistant, so wegen Gewerkschaft. Deswegen hat das auch zum Beispiel John Carpenter sehr gerne gemacht, der sich irgendwelche Filmnamen aus irgendwelchen John Ford Western gegeben und hat sich da selber so reingeschrieben.
Mhm.
Aber was wir noch mit erwähnen sollten, und zwar den guten Charles Bernstein. Der Gute hat nämlich den sehr markanten und einprägsamen Score für diesen Film komponiert.
Oh ja,
ja.
Ich habe ihn auf dem Weg noch jetzt hier ins Büro auch nochmal gehört. Das ist schon richtig bedrohlich und das ist wirklich ein echt starker Score. Ich mag den, ich mag diese Synth-Sounds, die der da drin hat, die Stimmung, die das macht. Und dann schaue ich mir seine Vita an und muss auch hier feststellen, da ist davor und danach dann auch nicht mehr wirklich so viel passiert. Also vor allem auch danach. Davor hatte er noch Cujo oder das Gesetz bin ich und sowas gemacht, aber nach Nightmare, mörderische Träume, da kam hier nicht mehr wirklich viel Großes. Vielleicht noch Der Seewolf, dieser Fernsehfilm mit Christopher Reeve, aber das war's dann. Und ich denke so, warum? Also so schlecht war ja der Score überhaupt nicht. Wie findet ihr denn den Score? Fangen wir an mit dir. Wie sieht's bei dir aus, Udo?
Also ich mag den Score wirklich wahnsinnig gerne. Das ist jetzt keiner, den ich mir mal so eben nebenbei bei der Autofahrt oder irgendwie so reinhauen würde, aber ich finde, der passt ja einfach gnadenlos gut zu diesem Film und trägt unglaublich viel zur Stimmung bei. Ich bin ja eh ein großer Fan von Synth-Sounds. Das wird man, wenn man ein paar Folgen mit mir gehört hat, eindeutig wissen. Ich bin ein Riesenfan auch von der Mucke von John Carpenter, der da einfach auch genannt werden muss. Aber ich mag auch generell die Klänge der 80er, also in meiner All-Time-Playlist findet sich viel, was so jetzt nicht in den Charts unbedingt ganz oben mit drin war, ne, aber viel, wo einfach schöne Synth-Geschichten mit drin sind. Ich bin da ein Fan von. Das merke ich auch, wenn ich sowas wie Stranger Things gucke. Ja. Mich packt diese Musik. Fred, dir geht's genauso, hä?
Es geht mir exakt genauso. Also Stranger Things ist ein gutes Beispiel, wo die ja die Essenz da rausgefiltert haben, um genau diesen Retro-Button drücken zu können in unseren Köpfen und mit diesen Synthi-Sounds da sofort so ein wohliges Gefühl zu erzeugen. Und das klappt in Nightmare auch super. Ich bin ja immer der Musik, also Musik ist, wie David Lynch ja schon schön gesagt hat, mindestens 50% des Films. Aber ich bin, bei mir geht es auch ganz schnell ins Unterbewusste. Also ich schnappe nur die Atmosphäre auf und muss mich dann für einen Podcast immer sehr zusammenreißen, dass ich beim Film auch wirklich bewusst drauf achte und nicht bloß die Wirkung mitnehme. Hier habe ich das hin und wieder tun können und wunderbar. Also es ist einfach schön.
Wir sind doch alle drei Musiker hier, richtig?
Mhm, so ist es.
Ach, von dir wusste ich noch gar nicht. Ja, dann, ja.
Ja, auch, also dementsprechend wahrscheinlich sind wir auch da so ein bisschen audiophil unterwegs, weil mir geht's mit den 50% auch so, bei mir ist das in einem Film, wenn mich die Stimmung richtig packt, auch gerne mal, dass die Musik zu irgendwie 70% Wichtigkeit wird,
ja,
einfach weil das so viel ausmacht. Das will ich jetzt bei Nightmare nicht so weit gehen, da würde ich eher bei den 50 bleiben, aber ich würde schon sagen, die haben die Klänge haben einen unglaublichen Anteil an der Stimmung des Ganzen, wirklich, also eine tolle Arbeit. Schade, dass der Mann nicht noch viel mehr gemacht hat, dass seine Karriere dann doch am Ende so klein ausgefallen ist, wenn man so will. Also zumindest von dem, was ich auch weiß. Ja, genau.
Okay, ich denke, wir haben jetzt sehr umfassend über die Menschen vor und hinter der Kamera gesprochen. Und ich denke, wir können vielleicht mal so langsam einsteigen so in die großen Themen. Und eins der großen Themen, die wir jetzt hier haben, ist nämlich die zeitliche Einordnung. Wir sind im Jahr 1984, als es gedreht worden ist, war es 1983. Und das ist ja sozusagen die Hochphase des Slasher-Films.
Mhm. Jetzt muss man aber an der Stelle ja direkt schon mal erstmal auf den Punkt bringen, was ist denn das ganze Ding hier eigentlich für ein Genre?
Kannst du gleich beantworten. Ist es ein Slasher, Udo?
Also für mich ist es ein Slasher, aber es ist halt nicht ein lupenreiner Slasher. Also das hat wahnsinnig viel, es hat klare Trademarks des Genres, wie halt den hier nicht gesichtslosen Killer, aber trotzdem den Killer, der Jugendliche verfolgt. Es hat auch was mit Sex und Sterben, hat das hier auch ein bisschen was zu tun. Es gibt auch das Final Girl in diesem Sinne irgendwie mit Nancy. Also da sind schon viele Anteile drin und auch noch weit, weit mehr, als ich jetzt aufgezählt habe. Aber ich sehe da auch Einschläge des, ich hatte es vorhin kurz genannt, des Body Horror. Und das jetzt nicht nur anhand dieser Scherenhand, sondern es gibt da auch diverse Szenen, die so einen Body-Horror-Effekt haben, wie wo er sich die Brust aufschlitzt und das Gedärm da rausquillt. Oder auch die Szene, wo dieser Wurm aus dem Mund rauskommt. Aber was für mich hier ganz dick oben drüber steht und weshalb für mich das Genre eigentlich ein Doppelgenre ist, was man ganz oft popkulturell findet, und das würde ich gerne einen kleinen Ticken ausführen, bevor ich zu euch rüberschwenke, ist Coming of Age und hier in Kombination mit Horror. Und das ist was, da habe ich eine Sucht für. Das muss man wirklich sagen. Ich bin mit den Jahren immer süchtiger geworden nach dieser Kombination, und das jetzt nicht nur in Form von Filmen, wo man das auch ganz, ganz oft entdeckt, sondern auch in Form von Büchern. Da hat sich hier bei mir eine ganze Sammlung inzwischen angereiht, und ich kann das auch immer und immer weiterlesen, solange das Zeug halt gut ist. Sei es so ein December Park von Ronald Malfi oder auch Summer of Night von Dan Simmons, was so zwei ganz, ganz wunderschöne Beispiele sind. Es gibt noch viel, viel mehr. Oder halt, was natürlich riesengroß darüber steht, ist auch Stephen King, der halt diese Kombination immer wieder mit drin hatte. Also S ist ja das Werk überhaupt, was darüber steht. Und ich finde, wenn man hier die Quintessenz in diesem Film zusammenfassen will, und das ist, glaube ich, auch ein Kern, warum mich das Ganze so maßlos erwischt, ich werde da richtig katapultiert in mein junges Ich, wenn ich sowas lese oder gucke. Und das geht mir heute auch noch so, wie bei Stranger Things beispielsweise auch. Ist halt kombiniert Horror und Coming of Age. Und so würde ich das auch zusammenfassen. Und Slasher ist da drin, aber also ist es wirklich nicht lupenrein. Wie geht euch das? Fred?
Na, also ich habe mich das dafür noch mal ein bisschen mit beschäftigt, und auch in der Doku zum Beispiel, und wenn man zu Nightmare guckt, ist es schon so, dass dieser Slasher-Film, also das war schon auch für Wes Craven der Ausgangspunkt, auf einen Slasher-Film zu nehmen und da Elemente draufzupacken. Und Slasher ist ja quasi die Kombination aus Horror und Coming of Age. Also es ist halt eine Unterform davon. Und Wes Craven hat halt das Fantastische mit reingepackt. Also was du eben bei den anderen Slasher nicht hattest, die eben quasi eine mögliche Realität zeigen, ist bei Freddy ja die Märchenebene mit drin, wenn man so möchte, also die Albtraum, die Realität halt nicht mehr klar ist, was ist Realität, und es könnte auch alles Fantasieprodukt sein oder teilweise. Ja, aber an sich ist der Ausgangspunkt für Nightmare on Elm Street meines Wissens nach, dass das Genre Slasher, also wirklich die Filme genommen wurden, genau mit dem Final Girl, mit der Gruppe Jugendlichen, was da mit drin steckt, dass eben auch der Killer so ein bisschen die als Strafe, also gesehen werden kann für die Vergehen der Jugendlichen, also dass die für ihr ausschweifendes Leben auch immer gleich bestraft werden sozusagen. Ja, und das ist schon ja die Basis quasi, die Knetmasse, die Wes Craven genommen hat und dann eben das, was du gesagt hast, da reingeworfen hat und ein ganz neues Fass damit aufgemacht hat, das mich auch viel mehr anspricht, muss ich sagen, als die reinen Slasher-Movies, wo ich einfach keinen so großen Zugang habe, weil ich einfach alles, was so Richtung Fantasy geht, sofort oder Fantasy-Sci-Fi sofort viel mehr mag, als wenn es zu sehr in der Realität verhaftet ist.
Ich finde sowieso auch das ganze Genre Slasher ist eigentlich für mich jetzt mal ganz persönlich betrachtet ein unfassbar weites Feld, wo ich ganz viele Dinge mit reinnehme, wo andere Leute sagen, ey Udo, das ist doch überhaupt kein Slasher. Ich persönlich zähle zum Beispiel den ersten Terminator oder auch den ersten Alien-Film zu teilen in dieses Genre mit rein. Das geht mir also bei ganz vielen Filmen so, auch bei Stephen Kings S zum Beispiel. Du hast vorhin gesagt, ne, Coming-of-Age-Horror, das Ganze kann man auch als Slasher zusammenfassen, ist auch die Frage, ist das ein Slasher oder nicht? Also das fällt, also man kann das total eng und nach Regeln und ganz strikt betrachten. Man kann das aber auch mit sehr offenem Herzen empfangen. Also ich finde, also gerade Terminator 1 ist mein Lieblingsbeispiel, ist für mich fast ein lupenreiner Slasher, bloß vollkommen anders gedacht. Sebastian, wie geht's dir? Was ist hier dein Genre oder was sind hier deine Genres?
Also ihr habt eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Ich kann das nur wiederholen. Das ist klar, Oberkategorie Horrorfilm. Wir haben Teile vom Slasher. Wir haben dieses bisschen Coming of Age haben wir mit drin. Also du hast es auch schon gesagt. Ihr habt es schon gesagt. Und ich finde, das, was dem Ganzen die Krone aufsetzt, und das wird auch gleich ein wichtiger Punkt sein, ist, dass Wes Craven seine Figuren hier ernst nimmt. Dass die nicht einfach nur dieses Futter für den Killer sind, sondern dass wir mit denen mitfühlen können. Dass Wes Craven sagt, ich möchte hier Figuren zeichnen, mit denen wir mitfühlen können, wo es weh tut, wenn sie aus dem Film rausgeschrieben werden, sprichwörtlich. Ich würde erstmal ganz kurz dieses große Feld aufmachen, dann gehe ich detailliert nochmal drauf ein. Und zwar, wir haben uns hier die Frage gestellt, als erstes Big Topic mit Unterkategorien, und zwar, der Film war ja ein großer Erfolg, hat New Line Cinema gerettet. Und die Frage ist, warum er tatsächlich so erfolgreich geworden ist. Es war ja so ein Sleeper-Hit. Und warum er bis heute auch immer noch so großen Impact hat. Also wenn man sich den heute immer noch anschaut, ich habe den vor ein paar Monaten mit meinem Neffen zum ersten Mal gesehen. Und mein Neffe war halt einfach nur überwältigt. Ja, ist 14 Jahre alt, ist genau das richtige Alter für diesen Film. Und war überwältigt und fand das mega, also wirklich gruselig, spannend. Und der fand das toll. Das funktioniert also heute auch immer noch bei jungen Leuten, die schon auf dem Tablet sich Squid Games anschauen können. Mhm. Und trotzdem funktioniert so ein alter Film noch. Und da habe ich hier ein paar Punkte rausgearbeitet. Zum einen dieses sehr clevere und Drehbuch und diese ungewöhnliche Prämisse. Die ikonische Figur Freddy. Dann, und das war ja gerade mein Punkt, die Charaktere, die zum Mitfühlen sind. Den einprägsamen Score. Und dass der Film die ganze Zeit nicht so wirklich greifbar ist, weil er diese Linie zwischen Realität und Traum ständig verzerrt und umspielt und dieses offene Ende. Das sind so die Punkte, die ich da so rausgearbeitet habe. Und ich würde jetzt vielleicht deine Frage beantworten, Udo, nämlich diese Charaktere zu mitfühlen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt einen Cunningham-Film. Wir nehmen meinetwegen Freitag der 13. Da werden mir die Charaktere überhaupt nicht nahegebracht, sondern die fahren irgendwo hin, sind da und werden umgebracht, ohne dass sie wirklich kennengelernt haben. Ich habe ein Abziehbild von einem Abziehbild von einem Menschen in diesen Filmen und ich warte eigentlich nur noch drauf, dass die umgebracht werden. Mit dieser Erwartungshaltung geht Cunningham ran. Und Wes Craven entscheidet sich aber, den Figuren hier in diesem Film viel mehr mit an die Hand zu geben. Wir nehmen die Entwicklung mit, wir sehen, wie die sich unterhalten, wie das auf die wirkt. Es gibt eine Szene hier auf der Brücke zum Beispiel, wo sich Johnny Depp mit Heather Langenkamp da unterhält zum Beispiel. Wir sehen, wie die Dinge reflektieren, was das mit denen macht. Und das passiert ganz viel in diesem Film. Und dadurch, dass Wes Craven die Figuren ernst nimmt und auch so geschrieben hat, ist dieser ganze Film viel runder und viel dichter. Fred, du sagst auch schon die ganze Zeit ja.
Ja, ja.
Ist das bei dir ähnlich?
Das geht mir ähnlich. Ich kann einfach, es wird genug bei jeder Figur mitgegeben, dass man die eben genug kennenlernt, dass sie nicht bloß Kanonenfutter ist. Und der Cast bringt es dann auch noch auf den Punkt rüber. Also es ist halt nicht bloß die reine Substanz, sondern es ist auch noch so und eben auch so in Szene gesetzt, dass es eine Interaktion ist, dass man da ziemlich gut in dieses Freundschaftsgeflecht, was man da hat, beziehungsweise auch mit den Eltern, also von der Nancy zumindest, dass man da in diesen Mikrokosmos dieses soziale Gefüge da eintaucht und genug hat, um sofort da anknüpfen zu können. Und das eben, ich musste gerade nur dran denken, weil ich an Scream von Wes Craven, wurde ja auch auf Metaebene so viele Horror Klischees wie geh doch nicht die Treppe runter oder der Schwarze stirbt immer zuerst oder so eine Sachen, die da eben kamen, die dann in den späteren Freddy-Filmen oder dann eben, ich hab die anderen Slasher und sowas nicht so gut im Kopf, aber wo eben diese plakativen Sachen eben genau immer so eingesetzt werden, einfach für den billigen Effekt wird eine Pappfigur etabliert, die dann eben schnell wieder zerrissen wird, und das ist bei Nightmare einfach nicht so, und die sterben auch alle relativ spät, also es gibt eigentlich man kann erst die meisten wirklich in Ruhe kennenlernen und mit denen mitfiebern. Das ist was den Film definitiv auszeichnet und den mir viel näher erscheinen lässt als viele andere Horrorfilme.
Ja, das stimmt. Ich habe mich da auch ein bisschen an Halloween erinnert gefühlt, gerade in den Gesprächsszenen, ne? Das sind so diese Dinge wirklich auf der Straße oder auf der Brücke, wie das stattfindet. Und ich finde das auch sehr angenehm, dass eben so die Charaktere einfach durch ihr Tun, durch ihr Handeln, durch ihr Reden definiert werden und so einem auch nahegebracht werden. Und ich finde es immer gut in solchen Horrorfilmen, wenn ich die Personen auch in irgendeiner Form interessant finde und mag, denn dann hat es wirklich auch einen Impact, wenn die draufgehen. Genau, da hast du sehr gut verglichen mit der Freitag der 13. Reihe. Wo es definitiv anders ist, und da gibt es ja auch noch tausende andere Slasher, die man nennen kann, wo es wirklich hanebüchen in die Binsen geht, wo die Leute einen einfach null interessieren, wo es dann um andere Dinge geht, die einen gewissen Reiz ausüben, aber das dann halt nicht die Personen sind. Und ich finde es schön, dass in Nightmare on Elm Street das so schafft und das trotzdem mit so minimalen und kleinen Mitteln, dass der da gar nicht unendlich viel aufwenden muss, um das zu erreichen. Und ich glaube, das ist, weil Wes Craven einfach gut beobachtet. Der baut auch Dinge ein, der hat so seine Themen. Und das merkt man auch. Ich habe hier mir dick auf den Zettel geschrieben, das Ding mit dem durchs Fenster klettern, was Wes Craven in mehreren Filmen tut und was auch in den 90ern generell ein großes Ding ist, später auch. Es kommt in Scream zum Beispiel auch vor, wo ja auch ganz berühmt durchs Fenster geklettert wird. Bei seinem etwas kleineren, auch Slasher-Film My Soul to Take ist es auch ein Punkt. Und es war ja damals einfach, das kam immer wieder, sei es Dawson's Creek oder auch andere Beispiele, das ist so ein amerikanisches Ding, da wurde einfach durchs Fenster gestiegen und das sind so Kleinigkeiten, das bringt einem diese jugendliche Zeit, dieses Erwachsenwerden einfach nochmal einen Ticken näher, und das schafft auch diese Hausszene da sehr gut. Also ja, unterm Strich, ich mag das sehr, wie die Charaktere hier behandelt werden. Die sind nicht tief, aber wie du gesagt hast, sie werden ernst genommen. Das ist schön.
Mhm. Und weil wir das Feld jetzt gerade aufhaben, dieses Drehbuch an sich ja tatsächlich nicht nur effektiv, sondern auch wirklich sehr clever ist. Und du hast auch gerade wunderschön gesagt, Wes Craven jagt zu seinen Themen hinterher. Und der hat 1983 schon sehr wohl verstanden, wie so ein Slasher aufgebaut ist und was die Themen sind und dass dieses, ihr werdet für eure Sünden bestraft, und der dreht das jetzt einfach mal auf 11 und sagt so, ihr werdet nicht für eure Sünden bestraft, sondern ihr werdet für die Sünden eurer Eltern bestraft. Mhm. Ihr seid also die nächste Generation, und die Teenager, die werden uns hier nicht als partygeile, sexsüchtige Teenager dargestellt, so. Naja,
bis Partys auf die sieht
bei mir ein bisschen.
Nee, Partys, aber sexgeil.
Also Tina stirbt auch direkt, nachdem sie Sex hatte. Also da werden die Tropes schon bedient.
Ja, aber ich finde schon allein, wie es dazu hinkommt, wie es dargestellt wird, dass wir die Sexszene tatsächlich noch sehen, dass die sich danach noch unterhalten, dass es da sogar noch einen Meta-Kommentar noch gibt, sprich auf wovon träumst du denn nachts? Und er antwortet ja dann schon drauf, ihr Frauen habt nicht auf alles so ein Monopol. Mhm. Ich finde, dass Wes Craven da schon die ganze Zeit sagt, so, es geht hier gerade nicht darum, dass die Sex haben, sondern die haben Sex, aber das ist nicht der Grund, warum sie jetzt sterben wird. Das kannst du gerne denken, wenn du das möchtest, aber ich werde dir nachher dann am Ende des Films nochmal erklären, ihr werdet hier sterben für die Sünden eurer Eltern. Und das finde ich ja eigentlich dieses perfide, dass Wes Craven die ganze Zeit eigentlich nur lacht, so, ich gebe euch das jetzt mal mit an die Hand, das könnt ihr gerne machen. Hier sind die Tropes, würfelt da mal ein bisschen rum, aber ich habe da einen ganz anderen Plan. Und ich möchte vielleicht mal so ein ganz großes Thema aufmachen, was diesen Film durchzieht. Mhm. Und zwar ist das, dass der Film diese Linie zwischen Realität und Traum die ganze Zeit verzerrt. Und dass der Film nicht so wirklich direkt greifbar ist. Was ist jetzt echt? Also in Realität, und was ist jetzt Traum? Und jedes Mal, wenn es irgendwo in einem Film Traumszenen gibt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das so darzustellen. So ein dreamy Look bis hin zu, wir haben danach diesen Hardcut zu normalen Einstellungen ohne irgendwelche Filter. Und hier geht es mir manchmal wirklich so, der Film möchte manchmal mir vermitteln, er wäre im Traum, und bis in der gleichen Szene, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf zu sprechen, sind wir trotzdem wieder in der gefühlten Realität. Gleich nach dem Anfang. Wir sehen Kinder, die Seil springen. Das ist so ein dreamy Look, das ist so ein Kameraschwenk. Und dann kommt das Auto angefahren und die steigen aus. Und das ist alles eine Einstellung, da ist kein Schnitt drin.
Ja.
Wir werden auch gleich nochmal erklären, wie es gemacht ist. Und für mich fühlt sich das irgendwie, und das wird auch mein Punkt zum Schluss sein, trotzdem irgendwie noch alles wie in einem Traum an. Denn so wie die Erwachsenen auch mit den Kindern die ganze Zeit reden, die nehmen die ja zu keiner Sekunde ernst. Und so verhält sich doch kein normaler Erwachsener. Das gibt mir immer so dieses Gefühl, das ist irgendwie alles ein Traum in einem Traum. Und das würde eigentlich auch zu diesem ganzen Thema passen. Und jetzt habe ich das Ding aufgemacht. Mich würden da mal eure Gedanken mal dazu interessieren.
Ich finde das auch sehr, sehr spannend, vor allem, dass du, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht den ganzen Film als Traum bezeichnen könnte und der innerhalb des Films dann nochmal die Unterscheidung macht zwischen dem, was im Traum als real empfunden wird und dann noch die nächste Traumebene hat, weil gerade dieser Anfang, als dieser Schwenk von den Kindern auf das Auto, was dann ankommt, ist das, glaube ich, also wo dann die Jugendlichen zum ersten Mal etabliert werden. Beim ersten Mal schauen ist das einfach, macht irgendwie Sinn. Also man hat halt, es ist halt, man kennt das ja noch nicht und kommt, denkt da, die Kinder spielen da wirklich. Beim zweiten Mal schauen, oder wenn man das dann kennt, ist das irgendwie ein komischer Querverweis, und man denkt, das passt ja nicht, weil eigentlich hat man ja zum Beispiel, der Film endet ja so und verweist ja drauf, dass man im Traum ist. Mir schoss noch ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf zu dem vorher, warum der Film so gut ist, und das merkt man daran auch. Das ist mir gestern, als ich den Film mal geschaut, aufgefallen, der Film ist so unglaublich konsistent. Also der greift so viele Sachen immer wieder auf, und die greifen ineinander und werden angedeutet im Drehbuch, im Optischen, in Sachen, die immer wieder gezeigt werden, wo zum Beispiel wie diesen Kindern, die da eben am Anfang gleich so mittendrin in der eigentlichen Realität auftauchen, dass das einem so krass da, ja, so echt erscheint. Und mit den Erwachsenen, das finde ich eine interessante Sache, weil im Film fühlt sich das also aus dieser Slasher-Kommt her ziemlich sinnvoll an, dass eben das Filmgenre möchte Jugendliche erwischen, die sich unverstanden von den Erwachsenen fühlen. Deswegen ist das immer, wenn ich auch manchmal gedacht habe, ja, also die Interaktion von Nancy mit ihren Eltern, und jetzt leg dich doch schlafen, und jetzt ist doch egal, was du erzählst, ja, deine Albträume, schlaf doch einfach mal und ich kläre hier mal das Problem. Das fühlt sich irgendwie eigentlich beim Gucken erstmal so an, als wäre das, also so ist die Realität einfach nicht, Eltern machen sich mehr Sorgen, aber der Film möchte hier mich als jugendlichen Zuschauer erwischen, der sich unverstanden fühlen möchte, um sein Leben in dem Film zu sehen. ist natürlich mit der Ebene, wenn man überlegt, wie durchdacht eben ein Wes Craven das Ganze und auch mit genau den Sachen, wie der Film von Anfang an Sachen vom Ende auch aufgreift, ist das ein interessanter Ansatzpunkt, da zu sehen, ob da das nicht eine Möglichkeit ist, zu sagen hier, auch das ist schon nicht die Realität, sondern es ist die ganze Zeit so ein, das auch schon ein Albtraum sozusagen.
Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man das interpretieren kann, und ich finde auch sehr schön, dass der Film das offen lässt. Für mich persönlich hat sich die eigene Interpretation über die Zeit gar nicht großartig verschoben. Für mich persönlich ist der Film nicht durchgehend ein Traum, sondern für mich schwappen immer schon durch den ganzen Film über Dinge aus der Freddy-Welt rüber in die reale Welt, als Vorboten des Grauens, als Begleiter, also quasi als wäre Freddy, als Freddy stalkt diese Kids, stalkt diese Jugendlichen und ist irgendwie präsent, nur dass er halt nicht komplett rüberschwenken kann. Und also das ist für mich das Thema, und ich sehe da eine sehr klare Unterscheidung zwischen den Realitätsszenen und den Traumszenen, bis auf das Ende, da werden wir später gesondert drauf eingehen, aber für mich würde es auch unglaublich viel Schrecken nehmen, wenn der ganze Film ein Traum wäre und der Rest Traum in Traumsituationen. Für mich macht ein Kern des Schreckens hier wirklich auch aus, dass Freddy aus dem Traum in die Realität schwappt und dort dann Dinge tun kann, dass Dinge real werden, die er in dem Traum tut, wie diese Schlitzer am Bauch und solche Geschichten. Also das ist für mich ein essentieller Teil des Schreckens. Und um auf die Elterngeschichte nochmal zu kommen, Fred, das hast du gut gesagt. Das empfinde ich genauso, dass das natürlich überzeichnet ist. Eltern würden sich nicht genauso verhalten, ja. Aber es macht unglaublich viel aus, um gerade dieses Coming-of-Age-Gefühl transportiert zu bekommen, weil es hier halt um eine Machtlosigkeit gegenüber der Elterngeneration geht. Und andersrum betrachtet, wenn man die Kamera mal umschwenkt, haben hier die Eltern ja auch noch eine ganz besondere Schuldsituation, die erst sehr spät aufgeklärt wird. Einfach ne, was dann in Alkohol ersäuft wird. Die Eltern leben ja auch offensichtlich irgendwie getrennt. Das hatte ganz viele Auswirkungen. Die Nachbarn sprechen auch gar nicht mehr so richtig miteinander und sind auch sehr skeptisch einander gegenüber. Also da gibt's ja ganz viele Ebenen, wie man das betrachten kann. Und deshalb können die sich auch gar nicht normal verhalten, wie wir das gewohnt sind, weil die Situation da auch gar keine ganz normale ist. Die haben zusammen einen Serienkiller, der da die Kids getötet hat, haben die zusammen verbrannt. Das ist natürlich auch eine ganz besondere Spezialsituation, mit der die Leute auch ganz besonders umgehen. Also die Mutter ist da ja anscheinend permanent alkoholisiert, und das wird auch durch den Film immer nur noch krasser oder zumindest offensichtlicher. Mhm. Auch der Vater, hier gespielt von John Saxon, verhält sich ja auch teilweise ganz, ganz merkwürdig. Aber ich glaube, das liegt an den eigenen Themen der Figuren, die man da ein bisschen überspitzt dargestellt, aber trotzdem rausspüren soll, weil die mit ihrem Paket durch die Gegend rennen, nicht mehr richtig miteinander sprechen können oder nur noch so halbwegs. Alles versteckt hinter den Rücken ihrer Kinder, und die Kinder müssen mit ihrem Scheiß alleine klarkommen, um das mal so klar zu sagen. Ich finde das sehr schön gezeigt, und mich trifft das eben vor allem auch, weil es für mich Realität ist. Wäre das alles ein Traum, würde mir davon einiges genommen, habe ich den Eindruck.
Das ist wie so eine gefühlte Realität, also wie als würde... Wenn man so als Jugendlicher hat man ja so seine ganzen Brillen und Filter auf, wie man die Welt sehen möchte. Und ich habe so das Gefühl, dieser klare Blick, den man dann später dann auf sein Leben hat, den hat man ja, wenn man jung ist, ja noch gar nicht. Und ich glaube, Wes Craven versucht genau das irgendwie so einzufangen, so diese gefühlte Realität um die herum darzustellen, dass das alles sehr überspitzt ist. Also ich erinnere hier noch ganz kurz an diese Szene, wo Tina aufwacht und die Mutter kommt rein und fragt sie, also sie muss sich jetzt entscheiden, ob sie sich die Fingernägel schneiden will oder schlafen will. Und das ist so eine obskure Szene, die macht doch gar keinen Sinn. Was ist denn das für eine Ansage von der Mutter? Also die kommt mir zum Beispiel auch vor wie, das sind Gedanken, die Tina haben könnte, weil sie sich von ihrer Mutter unverstanden fühlt zum Beispiel. Sie ist halt ein Teenager. Teenager haben Probleme. Es dreht sich alles um die selber. Und so wirkt das. Oder es könnte tatsächlich halt auch alles noch ein Traum sein. Und in Wirklichkeit ist das ein Zerrbild von Freddy. Und Freddy spricht jetzt sozusagen durch die Mutter. Sowas könnte ja auch sein. Und du hast es aber jetzt sehr schön gesagt, Udo. Der Film lässt es offen. Ich kann das reinlesen.
Ja.
Und ich glaube, und das ist auch ganz wichtig, Wes Craven möchte das auch nicht klar formulieren. Er will das gar nicht, sondern er will das auf jeden Fall bewusst offen formulieren und das würde auch zu seinem Erzählstil insgesamt auch passen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also gerade bei dieser einen Szene zum Beispiel, die fühlt sich für mich total real an, weil diese Mutter halt beobachtet, dass sie mit einem Albtraum aufgewacht ist und für die Mutter sieht das dann überspitzt so aus, als hätte sie in dem Albtraum selber ihr T-Shirt dann zerfetzt und dann soll sie entweder die Nägel halt machen oder halt einfach wieder pennen. Also für mich fühlt sich das sehr real an, aber ich kann komplett nachvollziehen, dass ich das auch vollkommen anders anfühlen kann, weil der Film einem das einfach an die Hand gibt und einem das selber überlässt, wie man das sieht. Finde ich schön.
Bei diesem gesamten Thema, dieses Verzerren zwischen Realität und Traum, was ja die ganze Zeit der Film macht, müssen wir uns mal ganz kurz auch mal über Sigmund Freud unterhalten.
Aufgrund dessen, dass man, also Traum als Thema und dann noch mit dem Wissen, dass das ein bisschen die Grundlage war, musste man natürlich mal reinschauen bei Freud und Freud ist ja auch eine krasse Ikone, der einen wahnsinnigen Impact, noch größer als Freddy, auf die Kultur- und Wissenschaftswelt hatte und gerade auch dieses, also in dem Kontext habe ich mich belesen, versuche frei zu referieren, Freud ist ein ganz tiefes Thema und grob kann man schon mal sagen, das Buch Die Traumdeutung von Freud ist das hat auf die Surrealisten in den 20er Jahren wohl ganz krass eingewirkt. Und in diesem Buch Die Traumdeutung fügt er auch erstmal seine Eckpunkte, seine Theorie zusammen. Also ein Ding, was an sich die Kulturwelt vor allem auch sehr stark umgetrieben hat, der Umgang mit Träumen. Freud bezeichnet den Traum als ein Wächter oder Hüter des Schlafes. Bei Freud wissen wir alle ein bisschen, geht es so um das Unterbewusste und er hat es ein bisschen mit diesen kindheitlichen Traumata gehabt, dass da Sachen, die man mitunter selber nicht mehr weiß, aber ganz tief in seine eigenen aktuellen Probleme als Erwachsener reinwirken. Und im Traum sieht er, dass eben da zum Beispiel Wünsche, die man haben kann, die man selber nicht akzeptiert, dass die im Traum zutage treten können, dass die direkte Erfüllung für diese von diesen Wünschen wären für den Träumer etwas, was einem aus dem Schlaf rausreißen könnte. Und deswegen werden diese Wünsche entstellt, abgebildet, so dass es ein Kompromiss entsteht zwischen dem Wunsch, der eigentlich erfüllt werden sollte und dem, was den Normen, die du in dir hast, die dagegen wirken und dass du eben nicht geweckt wirst aus dem Traum. Das ist eine ganz spannende Sache. Der Traum ist halt ist damit bei Freud auch eben eine Schnittstelle zwischen dem, was ich bin, meine Realität, meinen Sachen, die ich gar nicht weiß von mir, also wie gesagt, das Unbewusste stellt ja ein großes Thema für Freud dar und legt das eben offen im Traum und beschäftigst einen Traum damit und der Traum kann dann viel über dich aussagen. Bei Freddy mit den Träumen ist jetzt natürlich ganz spannend, wo das da drin vorkommt. Ist Freddy selbst der Hüter des Schlafs, also der Wächter? Ist es der Wächter zwischen den Welten? Ist Freddy das Unbewusste, das, was tief unten schlummert und uns dann aber als hässliche Fratze, als Entstellung ins Gesicht springt und uns das versucht, in sehr surrealen Weise klarzumachen, also uns zu konfrontieren mit den Sachen, die eben, siehe die Eltern mit der Geschichte von Freddy, der da Sachen aufdeckt auf ganz hässliche Weise und im Traum uns die Realität eigentlich spiegelt und dann eben auch wieder auf uns in der Realität einwirkt. Ganz viele Gedanken, ich finde es wahnsinnig komplex und da du hast offensichtlich, Basti, ja schon richtig viele Gedanken dazu gemacht. Ich bin gespannt, so ein bisschen dazu erfahren, wie du das denkst, wie das ineinander verwoben ist.
Was ich vielleicht so ein bisschen zusammengerafft für mich so rausgefunden habe, ist, Freddy Krüger ist das Unterbewusste in den Teenagern. Die werden das ja auch mitbekommen haben, dass da dann irgendwann vor 10 Jahren mal ein Serienkiller rumgelaufen ist. Die Eltern werden versucht haben, das natürlich auch von denen wegzuhalten, aber sowas bekommt man mit. Das geht medial rum. Ja. Das hat man irgendwo schon tief in sich drin. Dann hat man bestimmt schon irgendwie einen Verdacht, irgendwas ist doch hier im Argen. Die Eltern sind auf einmal merkwürdig, was ist denn da eigentlich los? Die haben das schon mitbekommen, irgendwie unterbewusst, mit dem Killer ist ja irgendwas passiert. Der ist ja dann auf einmal weg. Und die Eltern sind alle verändert. Das heißt also, die tragen das auch schon in sich. Das ist so eine Möglichkeit, wie man das auch lesen kann. Die haben das schon mitbekommen und verarbeiten das jetzt. Und das Ganze ist mehr oder weniger eine Metapher. Das finde ich in Bezug direkt auf Freud, finde ich das ideal, um das so zu erklären. Und das traue ich Wes Craven auch zu, dass er das auch so angelegt hat. Und damit sind wir auch wieder bei diesem Punkt, wo ist der Film real und wo ist der Film Traum? Und das geht damit so rein. Das kann man auch ganz anders lesen. Man kann auch einfach sagen, okay, Freddy Krueger ist einfach eine fiktive Figur, die gab es irgendwann. Also, nee, Freddy Krueger ist eine reale Figur gewesen. Es ist genau das passiert, was der Film uns erklärt. Also, es ist gar nicht metaphorisch. Und wir haben es hier einfach nur mit einem Killer zu tun, der jetzt im Traum tötet. Dafür ist der Film aber zu verschachtelt aufgebaut, ja, als dass er nur ein Killer wäre, der Slasher sozusagen. Und die Tatsache, dass wir jetzt schon darüber so reden können und dass es so viele Anknüpfungspunkte gibt für mögliche Deutungen, das ist für mich auch gleichzeitig dieses Erfolgsrezept von diesem Film und warum der bis heute so funktioniert und auch so gut ankommt. Es ist nicht greifbar. Mich würde auch mal interessieren, Udo, wie siehst du das? Weil du hast schon im Vorgespräch gesagt, so, dass du das tatsächlich gar nicht so metaphorisch siehst.
Ich glaube, es liegt einfach so ein bisschen daran, dass ich stecke nicht so richtig tief in der Philosophie drin. Und das war ein Feld, was mich nie für tiefe Analysen so gepackt hat, weil ich das gerne irgendwie ein bisschen nüchterner betrachte. Wenn ich diesen Film gucke, dann ist diese Analyse für mich weit weniger interessant wie die Frage, warum der Film so auf mich wirkt, wie er das tut, warum er mich so packt, wie er mich packt. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum ich vielen Filmen inhaltliche Fehler oder auch mal solche Regelbrüche oder sowas sehr, sehr gut verzeihen kann, wenn eben das Drumherum vollkommen für mich stimmt und für mich passt. Deshalb, ich finde die Analyse sehr spannend und ihr habt da tolle Punkte aufgegriffen und da steckt einfach, wie er auch schon gesagt hat, ein Batzen von Feldern und Themen drin. Aber das, was für mich hier den Kern ausmacht, ist halt viel mehr in dieser Eltern-Kinder-Beziehung, in diesem für mich sehr realen Schrecken, wenn Dinge aus Albträumen rüberschwappen. Weil Albträume kennen wir alle, haben wir alle schon mal erlebt. Und ich habe teilweise auch schon gehabt, dass ich aus Albträumen wirklich hochschrecke und Dinge mich davon noch eine Weile verfolgen, dass mich auch das Gefühl davon noch verfolgt. Auch manchmal eine Orientierungslosigkeit. Das hatte ich ein, zwei Mal in meiner Jugend, dass ich einen Mittagsschlaf hatte, der zu lange ging und dann wurde ich geweckt und ich war noch überhaupt nicht richtig da. Und genau dieses Gefühl, das war so krass. Das ging auch richtig lange. Eine halbe Stunde dachte ich immer noch, ich bin nicht in der Realität drin. Und genau das sehe ich in diesem Film, zum Beispiel in dieser Szene mit dem Schwenk, wo dieses abgesoftete Bild mit den spielenden Kindern dann rübergleitet. Für mich gibt's das, ich habe das erlebt und der Film gibt mir das wieder und das ist eigentlich viel mehr dann mein Thema an dem Ganzen. Für mich funktioniert deshalb diese Verschwimmung von Realität und Traum unglaublich gut, weil ich dieses Gefühl so greifbar kenne. Ich habe das heute nicht mehr. Aber früher habe ich das ein, zweimal so kennengelernt. Also gerade diese Mittagsschlafsituationen, die einfach über dieses normale Maß hinausgingen, haben dieses Gefühl transportiert. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedriftet, ne? Aber das für mich liegen halt die Kernpunkte einfach mehr im Fühlen als im Durchdenken. Ich muss von Freddy nicht genau verstehen, ich ganz persönlich, welche Funktion er da hat, weil er für mich einfach gerade dadurch, dass ich das nicht so genau weiß, viel mehr Schrecken bringt, als wenn ich es ganz genau weiß.
Also ich nehme das auch so wahr, dass ich das auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen kann. Also ich kann mich auf den Film, auf die Immersion komplett einlassen, bin da voll drinne und fühle das. Und im nächsten Moment, gerade wenn ich mir Notizen zu dem Film mache und werden im letzten Kapitel heute nochmal über den Farbcode sprechen müssen, bin ich dann doch sehr überrascht, wie viel Überlegung da drin steckt, wie viel da konzipiert ist. Und ich denke schon, dass Wes Craven da diesen Konflikt, den Eltern mit ihren Kindern haben, hier auf jeden Fall ganz klar verarbeitet. Und er macht das wirklich sehr gut. Und Freddy Krueger füllt dann sozusagen im freudschen Sinne wirklich dann diesen Traumhüter. Udo?
Der Punkt ist Und ich glaube, das ist für mich auch nochmal ein Ansatz zu betrachten, warum dieser Film so gut ist. Das möchte ich hier gerade, weil du es aufgegriffen hast mit Wes Craven und der Kindheit, möchte ich das ganz gerne an der Stelle mal einschmeißen, weil das für mich ein ganz, ganz dicker Punkt ist. Nochmal kurz der Schwenk zurück auf meine Sammlung mit diesem Coming of Age und Horror-Gedöns. Also gerade bei den Büchern stellt man immer wieder fest, dass genau diese Werke, sowas wie ein Stephen King's S oder auch hier December Park, was ich vorhin aufgegriffen habe, oder auch Summer of Night von Dan Simmons, dass das absolute Ausnahmebücher im Schaffen dieser Autoren darstellt. Und das aus einem spezifischen Grund. Nämlich, dass gerade in diese Coming-of-Age-Geschichten von den Machern, von den Schreibern selber so unglaublich viel aus der eigenen Kindheit mit drinsteckt, dass die reale Figuren als Basis genommen haben für die Figuren in diesem Film, dass die auch reale Situationen als Basis genommen haben für diesen Film und reale Gefühle ganz genauso. Und deshalb sind das so brutal gute Ausnahmewerke. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, der mich so hookt, der mich so kriegt an diesen ganz speziellen Werken, dass eben so viel davon auf echten Dingen und auf echten Menschen und auf echten Begegnungen basiert. Und ich glaube, dass das hier von Wes Craven genau dieses Werk auch ist, zusammen vielleicht mit Scream. Und ich glaube, dass genau deshalb diese beiden Werke auch so outstanding sind in seinem Oeuvre, dass die so besonders sind und sich nochmal ganz anders anfühlen, als dass eben so ein Schocker, der was sehr Ähnliches versucht, oder ein My Soul to Take, was ganz Ähnliches versucht. Hier steckt, glaube ich, ganz viel, und das ist natürlich eine Mutmaßung, ich kenne Wes Craven nicht, aber ich glaube, hier ist eins dieser zwei Werke, wo ganz viel echtes Wes Craven Kindheit-Jugend-Ding drin steckt, wo die Bullies von seiner Schule, genauso wie die Freunde, wie auch Situationen, wie auch die Eltern irgendwie mit reingepackt sind. Wo, obwohl, also das mit den Bullies natürlich mal ein bisschen außen vor. Das glaube ich, wenn dann zu teilen in einer Figur oder in zwei Figuren. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, da steckt einfach unglaublich viel Echtes aus der Vergangenheit.
Du könntest da recht haben. Ich glaube, das war also vom Lesen und sowas, also weil du auch Bullies sagst, ich glaube, Freddy Krüger ist der Name, geht doch auf einen Schulhofschläger oder was auch immer aus Wes Cravens Sache zurück. Und ich habe jetzt die tatsächlichen Sachen nicht mehr so präsent, aber aus dem, was ich gelesen habe in der Doku, nehme ich schon mit, dass da viel drin steckte. Aber nicht nur unbedingt nur von Wes Craven, sondern auch zum Beispiel das mit den Stufen war ja ein Traum vom Produzenten von Robert Shay, dass die Stufen so klebrig sind. Also es würde Sinn machen, dass eben so, dass da so wenig konstruiert ist, sondern dass da Sachen, die wirklich die Schaffer gefühlt oder erlebt haben, dass die einfach nur in ein Konstrukt zusammengefasst wurden, dass eben dann auch noch so gut ist, dass es Sinn macht. Ja, und dann Scream zeigt dann vielleicht die Fähigkeit zur Meta-Ebene von Wes Craven, indem der da seine ganzen Meta-Gedanken mit reingepackt hat.
Ich glaube, Wes Craven hat selbstverständlich, und das machen die meisten Drehbuchschreiber, viel von sich selbst mit reingepackt oder Beobachtung. Aber er ist vor allen Dingen, und Udo hatte das vorhin schon gesagt, ein sehr guter Beobachter. Der, wenn er eine Zeitung gelesen hat und einen interessanten Schnipsel gelesen hat über irgendwelche Träume, dann hat er sich das abgespeichert. Das lässt ihn dann auch nicht mehr los. Das verfolgt einen. Und wenn ich auf der Suche nach einem guten Stoff bin, habe irgendwo irgendwas gelesen, denke ich so, das ist es, dann kriege ich das auch nicht mehr los. Das greift auch noch mehr. Das greift auch nach 10 Jahren noch nach mir, weil irgendwas löst es ja auch aus. Und da sind wir wieder bei diesem Unterbewussten. Solche Themen, Stoffe, die sind ja auch irgendwo bei uns im Unterbewusstsein, hängen ja auch fest. Das Unterbewusste, das solltest du nicht unterschätzen. Und Freddy ist die Imagination dieses Unterbewussten, das kommt immer wieder hoch und das vergisst auch nicht. Und das, das ist so, finde ich, so dieses Hauptthema von diesem gesamten Film.
Ja, aber wo für mich dann, um jetzt mal langsam rüber zu schwenken, ich hoffe, das ist ein guter Zeitpunkt, wo für mich eigentlich auch der Kern dieses Films ist, ich gucke ihn manchmal, so wie ich das gerade erläutert habe, weil der meine Gefühlsebene packt. Aber meistens, wenn ich diesen Film auspacke, gucke ich den aus einem ganz anderen Grund. Und zwar wegen der Form, weil ich mag, wie er aussieht, weil ich mag, wie er klingt, aber vor allem auch, weil ich diese Effektarbeit so unglaublich genial finde. Und dann würde ich das große Feld der Effekte zuallererst aufmachen, weil das für mich ein outstanding Film ist, was dieses Feld angeht, irgendwie. Also es gibt Szenen, die sind einfach unglaublich, oder? Das, also, man kann direkt einsteigen mit Tinas Kill, der ja gar nicht mal so wahnsinnig früh in diesem Film stattfindet, aber das ist eine Szene, die auch heutzutage, wenn man das heute guckt, und das wird deinem 14-jährigen, dein Neffe ist es, ne? Das wird deinem 14-jährigen Neffen doch genauso gegangen sein, dass die einfach funktioniert. Heute wie damals, dass die einen Schrecken transportiert, dass also, wie die Tina durch die Gegend gewirbelt wird, wie sie diese Decke hoch und ne? Die Blutfontäne, das ist alles so schön handgemacht, das ist alles so schön echt, dass, ja, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Erzähl doch mal, wie ist es dem 14-Jährigen gegangen, wenn er diese Szene gesehen hat?
Da wir nicht darüber geredet haben und er das akzeptiert hat, heißt das, dass es funktioniert hat und demzufolge noch gut war. Denn wenn es nicht gut gewesen wäre, dann hätte er schon irgendwas gesagt, so wie, ah, das hat man ja aber vorher gesehen. Weil darüber haben wir zum Beispiel gesprochen, als wir Terminator gesehen haben, die Augenszene, wo man dann doch sieht, dass das eine Puppe ist. Aber hier haben wir nicht drüber gesprochen. Und ich würde sagen, es hat funktioniert.
Cool.
Aber Fred.
Also mir geht's genauso. Viele Sachen, also gerade das dritte Zimmer ist einfach eine sehr schöne Sache. Es sind auch andere Sachen, wie wo sie da durch den Floh gezogen wird oder sowas war das doch, ne? Mit dem Bein nach oben. Das sind Sachen, wo auch vor allem, wenn man sich ein klein wenig mit Film beschäftigt hat, man weiß schon, wie es funktioniert. Auch das drehende Zimmer, das hat man in so vielen anderen Filmen schon gehabt. Wenn man den Mechanismus einmal kennt, erkennt man den auch im Film wieder und denkt sich, klar, das wird jetzt so gemacht. Aber es ist so gemacht, dass es einfach schön aussieht. Und auch bei den Effekten, die eben nicht so echt aussehen, wie die Zunge am Telefon zum Beispiel oder was die rausgezogenen Arme, wo Freddy da relativ am Anfang durchgeht, wo der selber Angst hatte, dass es lächerlich wirkt. Ich glaube, was die eben gut machen, gemacht haben in dem Film, ist genau wie mit den Charakteren, die nicht einfach nur verheizt werden, sind diese Effekte auch absolut sinnbringend und gut. Es ist alles so eingesetzt, dass es dem Film einfach nur dient und der ganzen Atmosphäre. Das ist halt nie so wie, wir machen jetzt einen geilen Effekt, damit ihr mal sehen könnt, was wir können, sondern es bringt dich immer in der Story voran. Also es ist immer auch es ist nicht einfach nur, wir haben eine Story und dann kommt ein Effekt, damit hier, wow, sondern ist, also zum Beispiel das mit den Armen, das ist ein neuer, also da kommt mal eine neue Ebene aufgemacht. Auf einmal ist Freddy, glaube ich, dann wieder da oder eben das mit dem Telefon, das ist in die Handlung eingebaut und macht da in dem Ganzen einfach Sinn. Und ich glaube, das dient dazu, dass diese Effekte einfach nie so auf ihren Schauwert reduziert werden, dass es einfach auch du das nicht machst. Du guckst diesen Film nicht nur um die Effekte zu genießen, sondern du hast eine Wirkung.
Ja. Und hier haben wir wieder den Vergleich zu Freitag der 13. Da hast du dir jemanden wie Tom Savini rangeholt und du weißt ganz genau, was Tom Savini macht. Und du wartest eigentlich nur darauf, dass irgendjemand gekillt wird, damit du sehen kannst, wie der gekillt wird. Und Nightmare on Elm Street ist halt sehr kreativ und sagt einfach so, wir erzählen jetzt erstmal die Geschichte. Und dann gucken wir mal.
Und da ist auch noch die Frage, die du später mit deinen Gästen wirst klären müssen, bleibt das durch die Reihe so konstant? Das ist eine interessante Frage. Nimm die gern mal mit, weil also bei diesem Film hier hast du absolut recht, da habt ihr beide gerade völlig den Kern getroffen. Ob das weiter so bleibt, sei jetzt erstmal dahingestellt.
Gut, dann sage ich dazu jetzt nichts. es ist auch mit einem Spaßfaktor drin. Also nicht alles, aber gerade eben Freddy, was wir auch schon vorher hatten, also wo der sich zum Beispiel die Finger da abschnippelt mit seinem sardonischen Lächeln. Oder eben auch dieses mit dem ausgezogenen Arm und dann, wo aber dann so ein kleiner Mini-Freddy dann so wie in, wahrscheinlich auch von dem Kind gespielt, keine Ahnung, es wirkt so holprig, wenn er herläuft oder dieser eigentlich relativ billigen Effekte, wo er hinter einem Baum einfach vorkommt, hinter dem sich gar nicht verstecken könnte. Oder einfach, wo er so ganz kurz hinter der Tür vorguckt und nur sein halbes Gesicht so zu sehen ist. Das sind einfach Sachen, die mit einem gewissen Augenzwinkern einfach drin sind, wie gesagt, Story vorantreiben einerseits, aber sowas Spielerisches, also im Gesamtkontext einfach nur Spaß machen, also es sich gut anfühlen, als wenn das, es vertieft wirklich die, also es hilft beim Worldbuilding auch auf jeden Fall mit, dass du in diese Das liefert wieder neue Informationen, um die Welt besser zu verstehen. Ja, also dieser erste Teil auf jeden Fall großartig, was das angeht.
Definitiv. Und da gibt's halt so viele ikonische Szenen, die sich eingebrannt haben, wo man auch wieder auf das Popkulturelle zurückgehen kann und sagen kann, das sind so Dinge, die haben so viele andere Medien, so viele andere Produkte geprägt, also wie die Hand in der Badewanne, ne? Und selbst das Zerren der Mutter durch diese Tür, was ja auch immer wieder parodistisch aufgegriffen wurde, was aber trotzdem, es hat die Komik, es hat den Schrecken, es ist beides dabei. Es ist total cool. Also viele, viele Szenen, die dank dieser Effektarbeit, der gut eingearbeiteten Effektarbeit und eben auch durch das Vorantreiben des Plots durch diese Arbeit einfach ikonisch und ganz besonders sind, herausragend sind. Ja.
Dieses Nicht-Ausstellen, also weder das körperliche Ausstellen, also die intimen Szenen, es werden keine nackten Körper gezeigt, die wendet sich ab, wenn sie sich zum Beispiel umzieht. Dieses in den Mittelpunkt stellen von Gewaltszenen ist auch nicht der Fall, sondern die sind immer nur handlungsdienlich. Und das ist für mich der große Pluspunkt auch in diesem ganzen, wenn man das dem Slasher zuordnen würde, in diesen ganzen Filmen, dass der da so kreativ damit umgeht, seine Charaktere und Figuren ernst nimmt und uns das mitfühlen lässt. Und da verzeihe ich dann tatsächlich auch den einen oder anderen expositorischen Dialog, den es da drinne gibt, wo uns ein bisschen was nahegebracht werden soll. Also ich finde zum Beispiel diese Szene relativ am Anfang, wo die diesen einen Telefonscherz machen mit diesem Ghetto-Blaster da, wo die da am Flughafen sind. Ja. Die fühlt sich halt an wie aus irgendeiner Soap-Opera. Sieht auch so aus. Das ist ganz billig geleuchtet und sieht ganz furchtbar aus. Nur um zu sagen, dass die jetzt irgendwo zu Hause sind bei Tina. Aber den Rest des Films ist der Film halt einfach wirklich stark. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das wäre jetzt mal mein nächster Punkt. Wir reden ja immer gerne über Kamera. Das ist aber eigentlich heute gar nicht so ein großer Punkt. Denn auch die Kamera macht genau das, was die Kamera hier tun soll. Die macht keine, ich sag mal, großartigen outstanding Moves oder großen Tracking Shots, sondern dieser Film, der ist rein handwerklich richtig gut gemacht.
Ja.
Da gibt's wirklich nichts, wo man rummeckern könnte. Vielleicht ab und zu mal hier und wirklich ein bisschen die Ausleuchtung, wo ich denke so, das ist wahrscheinlich auch dem Budget geschuldet. Mhm. Na, also so eine richtig krasse Ausleuchtung, das Zeug anmieten, das kostet schon viel Geld, kostet viel Strom. Und da musste der Film sehr kreativ sein, weswegen der Film manchmal auch sehr dunkel ist. Das finde ich in dem Fall wirklich sehr, 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 sehr gut.
Ja.
Und alles arbeitet darauf hin, dass die Geschichte erzählt werden kann und nicht einzelne Momente wie bei einem Brian De Palma ausgestellt werden können. Ja, wir haben krasse Kamerafahrten, wir haben einen langen One-Take oder sonst irgendwas. Es gibt eine Kameraszene, über die haben wir gerade schon gesprochen, die würde ich vielleicht mal ganz kurz beleuchten, wo er sagen kann, okay, das ist jetzt auch wirklich mal ein wirklich schöner Moment in diesem Film, wo wir sagen können, das ist nicht nur gutes Handwerk, sondern das ist auch eine kreative Idee. Und zwar ist die Rede von dem Dolly-Shot, wo die Kinder am Anfang diesen Reim, Abzählreim machen und Seil springen und das Auto ankommt mit Johnny Depp und Heather Langenkamp. Und das Ganze ist in 60 Frames gedreht. Die Kamera ist auf einer Dolly. Während die Kamera geschoben wird, wird sogar noch ein bisschen reingezoomt ins Bild und vorne auf der Linse ist so ein Diffusion-Filter, so ein Soft-Filter. Und der wird in diesem Schwenk, also ist ja kein Schwenk, ist eigentlich eine Fahrt, ist das, und während gezoomt wird, wird der rausgezogen, dass wenn das Auto ankommt, dann das Bild klar ist. Ich habe nicht rausfinden können, wie oft die das gedreht haben, aber damit das so funktioniert und dieses Absetzen von dem Filter auch nicht wahrnimmst, das muss ja eine fließende, saubere Bewegung sein. Ansonsten würde das man ja auch merken. Also das finde ich tatsächlich auch handwerklich so gut ausgeführt und ich habe mich wirklich zu jeder Zeit, als ich einen Film gesehen habe, immer gefragt, Mensch, wie haben sie das gemacht? Und jetzt habe ich tatsächlich die Szene dreimal mir angeschaut, bin dann darauf gekommen, okay, auf jeden Fall ist das ein Dolly-Shot, aber dass dieser Filter rausgezogen wird, ich musste mir nochmal die Audiokommentare anmachen und da hat der Kameramann das nochmal ganz kurz nochmal bestätigt und erklärt, dass sie diesen Filter da wirklich rausgezogen haben. Meine Güte, also ich finde es einen großartigen Shot. Lass uns über diesen Shot reden.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Der ist wirklich vielleicht genau der eine Shot, der aus der Reihe fällt, weil der halt so eine kreative Herangehensweise hat. Mir ist der auch relativ früh aufgefallen, jetzt bei weitem nicht bei meinen ersten Sichtungen dieses Films, ne, aber irgendwann kam die Erkenntnis, dass da was besonders ist, aber das eben auch, weil der ganze Film ansonsten halt handwerklich einfach richtig gut ist, aber eben nicht outstanding in dem Sinne, sondern einfach das tut, was es tun soll, ohne jetzt wie manchmal Carpenter oder ähnliche so ganz besondere Licht- und Kameramomente reinzuhauen oder ein De Palma oder ne, wie du genannt hast. Bei dem einen macht er halt das einfach wahnsinnig schön, dass man da schon so einen spürbaren Eindruck bekommt von der Verschmelzung von Traum und Realität. Und das mag ich besonders gerne, dass auch da wieder die Kamera einfach genau das unterstützt, was der Zuschauer fühlen soll. Fred, du hast den Film noch nicht ganz so oft gesehen. Ist dir das direkt aufgefallen?
Ja, aber natürlich nicht auf der Ebene, wie es euch aufgefallen ist. Also das, das ist ja quasi auch die Schnittstelle zwischen der Traum- und Horrorsequenz, die vorher kommt. Und dann kommen wir in dieses Gespräch von den Jugendlichen rein. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dann ab dem Punkt, wo die Jugendlichen sprechen, das erstmal so, ist jetzt ein bisschen plump. Also im Vergleich zu dem vorher wirkt es erstmal irgendwie platt, was da mit den Jugendlichen passiert. Und diese Kinderreime, die kann ich, ja, also diese Kinder, die da auf der Wiese sind, das kennt man halt und kannte ich auch halt vorher von den Sachen. Und da ist es natürlich, es ist halt dieser Übergang zur Realität, wo du, wenn du das vorher kennst und weißt, dass die ja noch später mal wiederkommen und eigentlich dann Symbol für die Traumwelt sind, ist es dann natürlich so ein bisschen spannend beim zweiten Mal schauen, dass so, ja, was soll das jetzt sein? Die greifen das dann natürlich dann auf und sagen, ja, die Reime, die kenne ich auch noch aus meiner Kindheit und so dass man sich da noch vorstellen kann, es soll zumindest so wirken, als würden die Kinder, also als würden die diesen Reim einfach tatsächlich spielen. Und das Verwaschen, das ist mir aufgefallen, aber es war sofort weg. Also das, was ihr jetzt alles gesagt habt, ich hatte da überhaupt keinen Blick dafür. Das war nicht, da habe ich mir nicht ansatzweise die Frage gestellt, also wie haben die es jetzt gemacht oder das ist jetzt besonders gut oder sowas. Ich habe es einfach hingenommen und war viel mehr im Feeling und in der Story-Frage drin, wie das zusammengehört, als dass ich das auf das Technische geschaut hätte.
Es zeigt wieder, wie schön handwerklich und gut das gemacht ist, dass es eben einfach genau das unterstützt, was es soll in der Szene. Ganz, ganz wunderbar.
Ich habe noch was zur Kameraarbeit und zwar auch zu dem Blick, den Wes Craven hier hat. Und zwar, wir bleiben mal bei diesem schönen Vergleich. Sean S. Cunningham, der übrigens ja hier auch eine Szene in dem Film gedreht hat, werde ich auch gleich damit erwähnen. Und zwar, wenn wir Freitag der 13. sehen, egal welchen Teil, dann haben wir immer so einen beobachtenden, suchenden Blick aus irgendwelchen Ecken. So, das Opfer wird sozusagen schon gestalkt. Und hier gibt es das gar nicht, sondern wir sind entweder ganz dicht bei den Charakteren dran oder aber wir sind in einer direkt offensichtlichen Traumwelt drinne. Und dann haben wir die Flycam bzw. die Steadicam und dann umkreisen wir eigentlich die ganze Zeit auf so einem halbtotalen Niveau die Figuren. Wir laufen um die drumherum die ganze Zeit. Also wir sind hier wie der Traummeister, wir sind derjenige, der sich den Blickwinkel aussuchen kann und tanzen um die herum. Das ist vor allen Dingen auch sehr weitwinklig gefilmt alles. Das heißt also, wir müssen sehr nah dran sein, damit wir diesen Bildausschnitt bekommen. Haben wir dieses Beobachtende aus Freitag der 13., dann sind wir mit dem Teleobjektiv irgendwo im Gebüsch und dadurch entsteht dieser Effekt. Aber hier sind wir ganz nah dran. Und das finde ich schon mal ganz geschickt, diesen Einsatz. Also nicht als Stilmittel, sondern wirklich so als das sind wir. Wir sind der Erzähler, der Zuschauer.
Ist das vielleicht auch noch ein zusätzlicher Punkt für die Ausleuchtung, für eine Limitierung der Ausleuchtung, dass wenn wir die ganze Zeit drumherum fahren haben, dass wir halt so eine Art 360 haben und deshalb das Licht quasi nur von oben kommen kann?
Erstens das. Oder wir müssen es unbedingt nachts machen, ganz unbedingt sogar nachts machen. Denn dann können wir sagen, okay, da hinten ist eine Laterne und die reicht sozusagen, um schon ein bisschen dieses Grundlicht zu setzen, das Ambient Light und können dann natürlich Traumlogik natürlich auch noch ganz anderes Licht noch setzen. Und das kommt natürlich dann von oben. Das geht ja auch gar nicht anders. Ja, also hier ist sozusagen das eine, dieses Beobachtende mit der Steadicam und das Licht, das bedingt sich in dem Fall halt und da müssen wir aufs Budget schauen und dann ist das eine logische Konsequenz, ganz genau.
Ja. Und es hat mich auch nie gestört, dass dieser Film einfach einen unterstützenden Look hat, weil das, ja, ich will nicht sagen, es reicht aus, das würde dem Film nicht gerecht werden, sondern es ist einfach die perfekte Unterstützung, und der Kern liegt halt auch nicht da drin, visuelle Wow-Effekte oder generell Wow-Effekte, wie wir ja beleuchtet haben, zu bringen. Der Film will da nicht irgendwie, das ist kein Portfolio-Film, guck mal, was wir können, sondern es ist einfach ein Film, der auch wirklich eine Message hat, eine Aussage hat, und die ganzen Departments, die da so drumrum sind, sei es der Sound, sei es die Kamera, sei es die Effektarbeit, die spielt alles dem Drehbuch, den Figuren und der Aussage in die Hände. Wunderbar. Ja.
Genau. Und ich finde das tatsächlich auch, wir haben hier wirklich den wesentlichen Punkt auch jetzt schon wirklich rausgearbeitet. Es ist wirklich die Idee, das Drehbuch, die das Ganze halt auch so erfolgreich werden lassen, weil alle anderen können sich direkt darauf konzentrieren, dieses Drehbuch umzusetzen und keine Highlights auszustellen und irgendwie auszubrechen. Ja. Und ich finde, dass auch dieses Production Design und auch das Set Decoration, dass die eben halt auch ihr Übriges tun. Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, also gerade bei der Set Decoration, wenn man so an einem Set ist, da haben wir manchmal lange Kameraeinstellungen und das sieht aus wie so ein Wimmelbild. Dass man immer gucken kann, okay, wo ist denn jetzt hier jemand? Kommt da jetzt vielleicht jemand irgendwo vorgesprungen, oder finden wir irgendwo ein Indiz, dass da irgendwie schon Freddy sein könnte, weil wir es ja nicht wissen. Der kann ja überall sein, ist ja ein Traumwesen. Und das macht schon ganz schön viel Spannung. Und allgemein das Production Design ist toll. Wir haben gerade auch schon die Effekte erwähnt und auch das Sounddesign, diese verrückten Sounds. Dieses mit diesen Rasiermesserklingen über irgendwelches Metalle gehen, die Heizungsgeräusche, die im Hintergrund sind, irgendwelches Atmen, Schnaufen, Ziegengeräusche, da ist so viel damit drinne. Und das ist nochmal so ein zusätzlicher Layer. Und das macht diesen Film einfach nur so dicht und so rund.
Ja.
Es ist einfach eine geile Idee, und Rob Shea offensichtlich erkannt hat. Also die Basis muss einfach von Wes Craven schon von Anfang an so gut gewesen sein, dass das wie ein Magnet für ganz viele andere Kompetenzen und Ideen war, die aus dem Stab dann mit rangetragen wurden.
Die Geräuscharbeit habe ich ja auch ganz dick auf den Zettel, und also du hast das schon perfekt rausgearbeitet eigentlich, aber ich wollte auch nochmal unterstreichen, also gerade wenn man den Film mal mehrfach guckt, dass sich das unglaublich lohnt, da mal drauf zu achten, einfach mal diesen Film nicht nur zu gucken, sondern vor allem diesen Film zu hören, und das auch fernab der Musik, denn also hier wurde wahnsinnige Arbeit geleistet, was eben diese Zusatzgeräusche angeht und wo der Schrecken auch durch Geräusche transportiert wird. Das ist sehr, sehr schön nuanciert durch den ganzen Film und auch wirklich, wirklich gut gemacht. Das macht Spaß, den Film zu hören. Ja. Du hattest vorhin, da will ich jetzt gar mal drauf zurückkommen, Cunningham erwähnt, die Verbindung. Mhm. Und es gibt ja noch eine weitere Verbindung mit Sam Raimi und Wes Craven. Sag doch mal, wie das mit den Cunningham so war.
Nee, ich hatte nur gerade, als du Sam Raimi sagst, da fiel mir das erst wieder ein. Das hatte ich schon komplett vergessen. Aber erzählt ihr, das sind eure Punkte. Ich freue mich einfach drauf.
Du kannst den Sam Raimi-Punkt gern machen.
Sam Raimi war, ich weiß auch nicht mehr, fühle ich mich dran, die hatten irgendwie so ein Battle laufen, ne? So ein sich gegenseitiges Übertrumpfen mit ihren Horrorstreifen. Und das wusste ich, das habe ich jetzt gerade erst neu gelesen. Und Sam Raimi ist natürlich auch eine kleine Ikone, die man einfach mögen muss als Regisseur. Was gibt's da noch an Punkten? Also weißt du da noch mehr, wie die sich da gebeten? Also, warte mal, mir fällt was ein, da war irgendwas, der Handschuh wurde geklaut. War das in dem Film?
Der Handschuh hängt nämlich an der Wand beim ersten
Evil Dead,
ganz genau, Tanz der Teufel, dankeschön. Ich habe heute schöne Namenshänger, spannend. Und aber hier taucht ja dann eine Filmszene vom zweiten Evil Dead quasi in dem Fernseher auf. Also die haben sich da gegenseitig referenziert, was ich immer total nett finde, wenn Regisseure sowas machen und aufeinander verweisen, ja. Und jetzt musst du aber dringend die Cunningham-Geschichte bringen, Basti.
Wes Craven hat Cunningham beim Film geholfen, weswegen Cunningham ihm hier in diesem Film geholfen hat. Und es gibt wirklich so eine Szene, und das ist mir jetzt bei der Recherche, hat sich das gedeckt mit meinen Beobachtungen, und ich dachte so, alles klar, jetzt verstehe ich das auch. Und zwar gibt es diese Verfolgungsszene, wo Nancy läuft, als Lockvogel von ihrem Vater eingesetzt wird und Rod dann gestellt wird. Und diese ganze Szene ist nicht von Wes Craven, sondern von Cunningham gedreht. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit immer gewundert, warum die sich so anders anfühlt als der Rest, selbst die restlichen Tagesszenen. Und es liegt einfach daran, dass Cunningham die gedreht hat. Und dann macht es für mich Klick. Ich dachte so wie, okay, irgendwas ist hier anders. Mhm. Und jetzt weiß ich, was anders ist. Es war halt Cunningham. Und,
Freundschaft und Rivalitäten unter Regisseuren. Aber ich finde das hier sehr schön. Das ist ein nettes Beispiel, wie die Branche auch in der Zeit gelaufen ist. Und ich glaube, das hat die Branche auch ausgezeichnet. Das hat sich gegenseitig befruchtet. Die haben sich gegenseitig ausgeholfen und auch Ideen geliefert. Und ich könnte wetten, die haben ja auch über viele andere Dinge dann gesprochen, über Effekte gesprochen. Oder wie machst du das eigentlich? Und vielleicht hat das deshalb damals in dieser ganzen Branche auch so schön funktioniert, weil das nicht nur ein reines auf die Kohle gucken war, was natürlich auch ein Anteil ist, aber weil das auch vielen kreativer Prozess war, der gemeinsam angegangen wurde, wo Leute angerufen wurden oder auch einfach mal jemandem der Stinkefinger gezeigt wurde, was auch immer. Aber schön, dass man solche Dinge dann entdecken kann.
Wir sind relativ dicht an einem Ende, an einem Fazit, aber wir haben noch ein ich finde schon wichtiges Thema. Ich habe das jetzt einfach unter das große Überbegriff Mystik eingepackt und zwar, lasst uns mal ganz kurz über den Farbcode reden. Freddy Krueger hat einen sehr prominenten rot-grün gestreiften Ringelpullover. Und rot-grün ist der Farbcode für diesen Film. Was ich beobachtet habe, ist, ich habe mir das in vielen Szenen aufgeschrieben, dass Freddy eigentlich allgegenwärtig ist. In fast jeder Szene hast du den Farbcode. Es fängt damit an, dass wir Rosen an dem Haus haben, die rot-grün sind. Es hätten alle möglichen Blumen sein können, aber nein, es mussten Rosen sein. Es gibt eine Einstellung, wo Tina telefoniert und da ist ein kleines Bild, nicht Tina, Nancy telefoniert und da sieht man ein kleines Bild von Nancy telefoniert und sieht ein Bild von Tina. Und das ist eingerahmt und da sind eben halt auch diese Rosen halt noch mit dran. Dann gibt es eine Szene, das ist mir erst nach 20 Jahren aufgefallen, bin ich rückwärts eigentlich umgefallen. Die liegen im Bett und zwar Rod und Tina liegen im Bett und hatten gerade Sex und danach deckt er sich zu, aber deckt sich nicht mit der normalen weißen Decke zu, sondern mit der rot-grünen Decke zu. Ist mir nie aufgefallen, bis vor ein paar Monaten. Und es gibt noch viele andere Szenen. Die Kadrierung, Mutter und Tochter unterhalten sich unten im Keller. Und im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein roter Backstein oder was weiß ich, was das ist, mit grünen Knöpfen dran. Es sind so viele Details und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist kein Zufall.
Nein.
Ich kann auf jeden Fall, was ich gelesen habe, zumindest unterstützend sagen, dass Rot-Grün nicht zufällig gewählt wurde, sondern dass Wes Craven wohl irgendwann mal gelesen hatte, dass die Farbkombination Rot-Grün Unwohlsein auslöst und dass sie deswegen Freddys Pullover in dem Farbschema gewählt haben. Das ist das, was ich gelesen habe und somit ist auf jeden Fall klar, Rot-Grün ist nicht zufällig im Film drin.
Nein, und es ist auch ganz bestimmt kein Zufall, dass sich das durch den ganzen Film zieht. Die Frage ist halt nur, wie man das interpretiert. Und auch das lässt ja Wes Craven mit seiner Mannschaft hier wieder komplett offen. Für mich persönlich ist das nur ein Zeichen von, dass Freddy überall steckt, überall in allem drin steckt, diese jugendlichen Bande stalkt, überall wie ein Damoklesschwert schon, du könntest wieder einschlafen und dann komme ich. 1, 2, Freddy kommt vorbei, ne? Dass das die ganze Zeit mit drin schwebt. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Und das ist halt eben das Thema, was da drin steckt. Wie sieht man diesen Film? Sieht man den als kompletten Traum? Sieht man den als Realtraumsequenzen gewechselt? Oder sieht man den auch nochmal ganz anders? Das ist auch mit diesem Farbcode nochmal unterstützt. Und das ist auch bestimmt willentlich unterstützt. Aber ich glaube gar nicht, dass die das auf dem Zettel hatten mit einer Antwort, sondern ich glaube, die hatten das nur auf dem Zettel als ein Mittel.
Da würde ich auch sagen, ich kann mir sehr viel vorstellen, dass bei Wes Craven, nach dem, was ich jetzt so durch die Recherche mitgekriegt habe, der hat einfach viele geile Ideen, aber hat gar nicht so sehr den Bock, das bis zu Ende zu durchdenken und eine Lore dahinter zu bauen, à la Tolkien oder sowas, der noch sich eine Grammatik ausdenkt, sondern der versucht, die Ideen zu der Wirkung zusammenzubauen. Und das muss dann am Ende nicht schlüssig sein, aber es muss irgendwie sich gut anfühlen und was Schönes ergeben, was in sich erstmal zumindest auf den ersten Blick Sinn macht. Und ich, nach dem, was mein Gefühl jetzt für den Mann ist, wenn sich das für den gut anfühlt oder wenn er eine geile Idee hat, dann baut er die rein und dann muss die nicht absolut schlüssig und kongruent mit was anderem zusammen sein. Und wenn wenn der sagt so, ach, rot-grün, das erweckt zum Beispiel Unbehagen und das ist jetzt Freddys Pullover, dann lass uns das mit rein, dann lass uns schauen, dass das überall mit drin ist. Und dann muss das nicht dahinter noch krass irgendwie das durchdacht sein, was es auf fünfte Ebene im siebten Schriftsinn dann bedeuten könnte, sondern es so fühlt sich der Film auch ein bisschen an, einfach an einem Sammelsurium von guten Ideen, die einfach nach Passigkeit ausgesucht sind, wie das schön eine Wirkung erzielt.
Ja, es soll halt, es soll packen und es soll unterhalten. Und das mit dem Unterhalten, da spielen halt solche Dinge wie dieser Farbcode eben mit rein. Ja, Basti, hast du da für dich eine Interpretation gefunden für diese Frage? Wie guckst du jetzt nach all dem, was du weißt, nach all dem, was du erlebt hast, nach deinen frühen Erfahrungen, nach deinen jetzigen Erfahrungen und nach fast diesem Gespräch, wie guckst du jetzt diesen Film? Was ist das für dich? Traum? Realität? Eine Kombination?
Also Realität ist es tatsächlich so oder so nicht. Egal von welchem Standpunkt ich aus das betrachte, es ist nicht Realität. Mhm. Es ist auch keine filmische Realität. Das ist ein Zerrbild von der Realität. Das ist, das kann ein Traum eines Jugendlichen sein. Das kann aber auch ein Tagtraum sein. Das kann so ein Fiebertraum sein. Das kann alles sein. Aber das ist definitiv nichts Reales und das möchte es auch nicht sein zu keiner Zeit und so nehme ich das auch wahr. Mhm. Und das ist je nach Tagesform, je nachdem wie ich den Film betrachte, wann ich den Film schaue, immer fühlt sich ein bisschen anders an. Und das ist etwas Tolles, das ist ein Film, das schafft nach den vielen Jahren und nach den vielen Sichtungen jedes Mal irgendwie trotzdem nochmal anders und neu auf mich zu wirken. Aber dieses Thema, dass der Film irgendwas in der Realität hätte, hatte ich tatsächlich... Ich würde sagen, die letzten 10, 15 Jahre definitiv nicht. Davor habe ich schon selber die Grenze gezogen, wo ist jetzt Realität und wo fängt der Traum an. Und davon bin ich aber selber schon sehr lange abgewichen. Und dadurch, dass er mir die Möglichkeit trotzdem noch offen lässt, Ansatzpunkte zu finden, Deutungen zu finden, ist das ein riesengroßes Ding bei mir. Mhm. Und bevor ich jetzt so sehr ins Fazit gehe, vielleicht die Frage gleich mal an dich selber gestellt.
Ja. Das hat mehrere Ebenen, aber für mich ist das, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, es ist kein Kompletttraum für mich, sondern es hat wirklich eine reale, also natürlich eine filmisch reale Situation zwischen Jugendlichen und dann sind die Traumsequenzen auch wirklich Traumsequenzen. Und das Ganze lässt dabei viel Interpretationsspielraum. Und das Ganze driftet auch auf ein Ende zu, wo man drüber diskutieren muss. Das wird gleich, glaube ich, vor dem Fazit noch so unser Abschlusspunkt werden. Ich habe gleich aber auch noch ein wichtiges anderes Thema, was ich gern dazwischen schieben würde. Aber für mich übt es halt diesen Schrecken aus, eben weil es verschwimmt, aber eben auch in das Reale eingegriffen werden kann. Weil Menschen real verletzt werden können in einer schutzlosen Traumsituation, wo sie völlig ausgeliefert sind, einem Monster, der da haust nach seinen eigenen Regeln und nach seinen eigenen Gesetzen und sie erstmal wirklich austüfteln, detektivisch austüfteln müssen. Wie kommt man da raus? Was kann man überhaupt gegen dieses Monster tun? So, und um jetzt zu diesem großen Feld, was ich gerne noch dazwischen schieben würde, zu kommen, es geht mir genau um dieses Monster, um Freddy Krüger, wo ich finde, da muss man noch mal kurz noch mal näher beleuchten, weil erstmal, wie war der konzipiert? Wie ist der hier wirklich? Und wie sind seine Auftritte? Also ich erkenne durch den ganzen Film wahnsinnig viele phallische Symboliken, ganz viele sexuelle Anspielungen, was auch, glaube ich, auf der Urfassung des Drehbuchs fußt, wo Freddy Krüger nicht in Anführungsstrichen einfach ein Kindermörder war, sondern eben auch Vergewaltiger. Und das wurde rausgestrichen aus aktuellen Gründen der damaligen Zeit, weil eben da ein Fall stattfand, weshalb man das nicht unbedingt so umsetzen wollte. Und der wurde dann halt zum Kindermörder gemacht. Aber ich finde, man merkt dem Film das gar nicht so sehr an, durch diese ganzen phallischen Symboliken, die da drin sind. Also gerade bekannteste Szene halt dieser Handschuh in der Badewanne zwischen den Beinen von Nancy, ne? Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die das unterstreichen. Und ist vielleicht auch wichtig im Hinblick auf die weitere Reihe. Deshalb wollte ich den Punkt nochmal bringen, bevor du dann in weitere Filmgespräche zum zweiten, dritten, vierten und so weiter einsteigst. Denn gerade der zweite hat ja auch diese sexuelle Komponente ganz, ganz fest mit drin. nochmal auf andere Art und Weise, aber es ist ein Kernpunkt des Films.
Ich habe das auch so mit diesem Fallisch, das ist, wenn man es auf die bewusste Ebene bringt, ist das klar. Eigentlich, und vor allem, wenn man dann liest, dass da auch noch einiges rausgestrichen wurden. Diese, also so sexuelle Komponente an sich ist eben mit drin, aber das hat für mich gut reingespielt in das allgemein dieses Dämonische, was er hat, dieses über den Dingen stehen. Immer wenn wir Freddy sehen, sind wir in seiner Welt, da ist er der Boss und das strahlt er aus und nicht mit einer wuchtigen Präsenz, sondern mit ich wohne hier, das ist der Traum. Das ist, ich bin ja der Chef und ich spiele jetzt mit dir und ich nur durch Robert Englunds Spiel und dieses Gesamtkonzept, was da drin steht, bis hin, aber also auf mich hat das Optische vor allem erstmal die hauptsächliche Wirkung, diese geile Kombi, die vorher noch nie da war, mit der, also die Hand, der Pullover, der Hut, das Grinsen, die verbrannte Haut, das ist so eine, ja.
Du hattest das noch gesagt, das würde ich ganz noch aufbringen, dass dieses pädophilen Thema also rausgeschrieben worden ist und man kriegt es auch in der Synchro trotzdem irgendwie die ganze Zeit noch mit.
Ja.
Das schwingt immer nach und ich finde das irgendwie sogar noch ein bisschen besser sogar, dass es nicht ausformuliert ist, sondern irgendwie ein bisschen im Subtext mit nachschwingt.
Ja.
Das gibt nochmal das heizt diese Mystik so ein bisschen an und macht es auch trotzdem noch unangenehm, dass es sozusagen nicht nur so ein Fantasie-Slasher ist, sondern das war mal ein realer Kindermörder und es wird gesagt, war ein perverser Kindermörder und den Rest musst du dir dann halt auch denken. Und da gibt es noch einige Einstellungen in diesem Heizungskeller, wo du die Ketten noch siehst und das Blut noch ein bisschen im Hintergrund siehst. Das ist zwar kurz genug drin, aber es reicht trotzdem aus, um so ein ganz unwohliges Bild da auch zu zeichnen.
Sein Ableben ist übrigens der einzige Effekt im gesamten Film, also sein Ableben, sage ich jetzt provokant, ne? Das meine ich nicht wörtlich so, da komme ich gleich drauf, aber sein Verschwinden, sein Auflösen, finde ich, ist der einzige Effekt, der nicht so gut gealtert ist, was ja auch ein Digitaleffekt ist, er hat dieses blaue Auflösen, aber genau damit möchte ich gerne mal auf dieses ganze Ende kommen und damit auch mal ein kleines Stück weit in deine Richtung die Hand reichen, in deine Interpretationsrichtung, Basti. Denn wenn wir jetzt auf das Ende mal zu sprechen kommen, was wir immer so ein bisschen vor uns hergeschoben haben, da passiert für mich dann dieser Schwenk, wo plötzlich Nancy, für mich wird sie nicht wach. Das gesamte Ende und diese Hetzjagd und auch das Auflösen bis ganz zum Schluss, das ist für mich dann durchgehend ein Traum. Und da gibt's dann für mich auch keine Realszene mehr in dem Sinne, sondern auch das Sterben der Mutter, was ja eigentlich so ein kleiner Regelbruch ist, ist für mich ein Teil dieses Traums, weil Nancy eben es nicht schafft, mehr wach zu werden, weil so viel Kaffee und so viel schlaflose Nächte, das hat der Körper nicht mehr verkraftet und sie träumt den Albtraum für mich am Ende durch. Basti, wie siehst du's?
Noch ganz kurz, eigentlich müsste es ja dann schon viel früher losgehen, denn das Telefon, was bei ihr klingelt, hat dann diesen Freddy-Mund in der Realität. Das wäre ja dann auch ein Regelbruch, also müsste das ja eigentlich auch träumen.
Na, da muss ich nochmal genau gucken, an welcher Stelle sie dann vielleicht da eingeschlafen sein mag. Aber den Regelbruch habe ich immer hingenommen, als ein Freddy greift irgendwie durch einen Gegenstand in die Realität rüber, genauso wie ich das mit dem Farbcode für mich so habe, dass Freddy da so seine Einflüsse hat. Das hat mich da in dem Sinne nie gestört. Und am Ende stürzt mich halt auch nicht, aber da fühlt sich halt alles, inklusive dieser Schlussszene, wie ein kompakter Traum an, den Nancy träumt und das ist dann der endgültige, abschließende Albtraum mit dem offenen Ende für mich. Fred, wie hast du es empfunden? Du hast den Film jetzt zweimal gesehen.
Genau, also deswegen kann ich das, also das Ende ist klar, es wird ja aufgedeckt quasi, dass es noch ein Traum ist und dann stellt sich dann die Frage, ab wann? Und also ab wann ist es dann nur noch Traum, ab wann ist denn die Realität gereicht? Also aber mit diesem, dass die im Auto eingeschlossen sind, die Mutter dann in die Tür reingerissen wird und die Kinder am Ende nochmal so auftauchen, ist dann das, ja, der große Twist, könnte man sagen, wenn man bis dahin gefolgt ist, Twist ist falsch, also man kann es schon vermuten und da wird einem gesagt, ja, es war auf jeden Fall, der ganze Schluss ist ein Traum. Jetzt die gute Frage, ab wann? Man hat diese Regel, dass mit diesem Gegenstand rübernimmt, die wird ja erst im späteren Film erklärt, oder? Das ist,
Das kommt bei dieser Schlafanalyse, ja.
Genau, und das hat, das ist ja dann, wenn man das dann aber weiß und den ersten Film sieht, kommt sie ja irgendwann mit dem Hut, erwacht sie ja mit Freddys Hut im Krankenhaus. Ab da könnte Freddy theoretisch in die Realität ja reinkommen. Andererseits dieses Versinken im Bett zum Beispiel, ist ja nicht Freddy in der Realität. Das ist eine Traum-, eine Fantasy-Komponente. Mhm. Da kann ich die Grenze auch nicht ziehen. Da müsste ich ihn jetzt wahrscheinlich noch mindestens zweimal sehen, um dann das auseinanderzunehmen. Wo fängt er denn an? Hat Basti nicht am Ende recht mit seiner coolen Theorie, dass das Ganze halt ein Traum ist die ganze Zeit? Also was heißt recht haben, ist jetzt übertrieben, aber was ist es nicht eine...
Ja.
Wie weit reicht das? Ist es, wo befinden wir uns denn wirklich in der Realität? Oder ist es eigentlich egal und es ist das Schöne, dass es einfach vage ist und wir es gar nicht feststellen können?
Ich finde es eigentlich sehr charmant, dass man einfach sagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber habt ihr schon mal im Traum geträumt?
Ja.
Und dass das Ganze wirklich tatsächlich auch wirklich manchmal wie ein Traum im Traum ist, dass du einen Albtraum im Traum hast und da hin und her switchen kannst. Und ich finde das schon spannend, aber wie gesagt halt, es gibt mögliche andere Lesbarkeiten, dass du den Film von oben betrachtet, sozusagen einfach nur als Metapher einfach nehmen kannst und Wes Craven da einfach nur modelliert und einfach sagt, ich gebe euch das jetzt einfach an die Hand, macht das bitte selber draus. Also diese Unterhaltung, die wir gerade führen, ist ja auch irgendwo schon mit angelegt, wo er dann sagt so, das ist mir egal, das muss jetzt hier gerade auf dem Narrativ gerade nicht so wirklich viel Sinn machen. Wir bedienen uns jetzt hier der Traumlogik und dann ist Feierabend. Hauptsache, das ist am Ende dann spannend und wir haben ein Ende. Also von daher, ich beharre da gar nicht auf irgendeine Meinung oder irgendwas oder wegen Theorie, sondern ist so meine Einschätzung, Wahrnehmung von dem Gesamten.
Ja, und ich glaube für mich auch, dass es diesen Punkt gibt, wo der Schlaf dann wirklich Nancy übermannt und wo der Rest ein Traum ist. Nur ich kann es nicht formulieren, wann der ist. Für mich ist der halt nicht direkt von Anfang an, auch wegen Tinas Traum und auch wegen der Anfangssequenz mit dem Handschuh und so weiter. Also für mich ist der viel, viel später. Aber für mich ist er definitiv da und ich möchte auch gar nicht genau formulieren, wann der ist. Ich will es gar nicht so genau greifen, denn das ist überhaupt nicht wichtig für den Film. Das verschwimmt so wie diese eine Kameraeinstellung. Die Scheibe wird weggezogen, oder beziehungsweise hier wird sie reingeschoben in dem Sinne, also genau andersrum. Und irgendwann verschwimmt das zu einem Traum und es ist jedem selbst überlassen, wann dieser Punkt für einen selber passiert und wann die Traumwelt, wann Freddy endgültig das Ruder übernimmt. Faszinierendes Teil.
Mir fällt ein Filmemacher ein, der dieses Konzept, was mir zumindest, was diesen Film so vorschwebt, also Bezug nimmt auf diesen Film so vorschwebt, das ist David Lynch. Der nach einem ähnlichen Rezept ja auch vorgeht. Also wir denken einfach mal alle an Mulholland Drive. Wenn man dann einmal dahinter gestiegen ist, wie er es konstruiert hat und wie er das gebaut hat und wo sich das Ganze dann eigentlich abspielt, also wo der eigentliche Schauplatz ist, dann sehe ich das hier irgendwie so ein bisschen ähnlich. Also das ist so so ähnliche Konstruktion von einem Film. Wahnsinnig viel Kaffeesatzleserei.
Und auch wahnsinnig viel Kaffee in dem Film, möchte ich jetzt nochmal abschließend darauf hinweisen. Ich finde diese Szene, wo sie noch diese extra Kaffeemaschine rausstellt, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Manchmal möchte ich zurückspulen und es nochmal sehen. So schön. Also wirklich cool. Coole kleine Details in diesem ganzen Ding.
Wunderbar. Dann möchte ich gerne, Fred, möchtest du mit dem Fazit beginnen?
Gern doch. Ich finde, dieser Film hat das Prädikat Meisterwerk seines Faches durchaus verdient. Wes Craven schafft es mit einem großartigen Stab, also da im großartigen Zusammenspiel, seine Idee, also diese, im Grunde genommen dieses, die Grundidee, den Traum, der uns ja, was wir alle kennen und wo wir alle auch schon Schrecken erlebt haben und genau diese Fragen, die wir jetzt erörtert haben, das halt auf sehr kreative Weise so durchzuspielen und in dem Film halt uns zu triggern mit, die Frage, die wir jetzt auch die ganze Zeit haben, wann ist es denn, wann Traum, wann ist Realität im Traum, wie oft man sich da selbst schon gefragt hat, träume ich jetzt gerade noch oder ist das schon real und das ist halt die Grundprämisse und die macht mir riesengroß Spaß. Euch hat es auch viel Spaß gemacht und ist ein Film, ich schaue wenig Filme mehrfach. Das wird ein Film sein, den ich bestimmt nochmal schaue, mit Sicherheit.
Der Film sticht ein bisschen bei den Filmen, denen ich einfach 10 Punkte und ein Herz geben muss, bei mir heraus. Und das liegt ein bisschen an der Form des Ganzen. So die meisten Filme, die bei mir in dieser Liste sind, sind vor allem auch sehr krass audiovisuelle Filme, die mich audiovisuell in einen Sog, in einen Bann reinziehen und die mich begeistern, auch durch Lichtsetzung, Kameraarbeiten, ganz besondere Effekte, die da genutzt werden. Und Nightmare sticht da heraus, weil das einfach eigentlich unterm Strich vor allem ein wirklich handwerklich guter Film ist, der sich um eine wahnsinnig gute Idee dreht und wo alle Departments gut zusammen funktionieren, wo das Schauspiel sitzt, wo alles um diese Geschichte herum richtig gut funktioniert. Und das hat mich selbst ein bisschen überrascht, auch immer wieder, wenn ich den Film gucke, dass ich den so liebe, wie ich das tue. Aber er schafft das. Er schafft das mit all den Elementen, die wir so aufgezeigt haben, mit all den Dingen, die da so drin stecken, und hat einen großen Platz in meinem Herzen. Und das vor allem als Film natürlich, aber auch wegen der Auswirkungen, die dieser Film hatte. Auch wegen seines Standings innerhalb des Genres und all dem, was dann am Ende daraus entstanden ist. Ich bin Wes Craven unfassbar dankbar, dass er damit einen Grundstein gesetzt hat, der zu einem weiteren Stein und einem weiteren und wieder einem weiteren geführt hat, der uns noch so viel andere tolle Dinge gebracht hat. Und ohne Nightmare, ich bin überzeugt, wären ganz viele von diesen Dingen so auf die Art nicht geschehen, nicht passiert. Und ich bin dem Film dankbar und ich sehe ihn immer und immer und immer wieder richtig, richtig gerne. Und ich finde es auch toll, dass, wie du schon geschildert hast, die nachfolgende Generation da auch immer noch was draus ziehen kann, egal in welchem Maße das ist. Aber der, ja, Fred, du hast es gesagt, das ist ein Meilenstein. Das unterschreibe ich genauso. Und Basti, ich bin mir sicher, du unterschreibst das auch, oder?
Definitiv. Es ist wirklich so ein outstanding Ding. Das ist ein Film, über den man auch in 60 Jahren auch noch reden kann. Also wenn wir jetzt noch über Friedkins Exorzist zum Beispiel reden oder wir reden von George Romeros Dawn of the Dead beziehungsweise Night of the Living Dead. Wir unterhalten uns über einen alten Frankenstein mit Bela Lugosi, Dracula mit Bela Lugosi oder Frankenstein zum Beispiel.
Boris Karloff.
Mhm. In dieser ganzen Tradition von diesen ikonischen Horrorfilmen und über die man reden kann, die auch noch wichtige Themen drin haben, wird man auch in 60 Jahren, 70, 80 Jahren viel weiter noch über Nightmare on Elm Street reden müssen. Der Film ist wahnsinnig clever und der Film ist wirklich, wirklich, wirklich handwerklich auf so vielen Ebenen wirklich richtig gut gemacht. Und das unterstreicht etwas, was ich selber auch mit am wichtigsten finde, und da muss ich jetzt hier an der Stelle mal Akira Kurosawa mal zitieren. Das Wichtigste an einem Film sind drei Punkte. Das ist das Drehbuch, das ist das Drehbuch und das ist das Drehbuch. Und das ist hier tatsächlich, das ist hier der Fall. Das ist ein gutes Drehbuch. Natürlich hat das ein paar kleine Macken, aber die können wir alle verzeihen, weil der Film es auch filmisch schafft, seine Geschichte ja zu erzählen. Und darum geht's. Es soll hier eine Geschichte erzählt werden. Er will uns mitnehmen und uns gleichermaßen was an die Hand geben, während wir entertained werden oder uns vielleicht noch über Oberflächlichkeiten unterhalten, hat er uns aber trotzdem die wichtigsten Themen die ganze Zeit schon mit an die Hand gegeben. Und das halte ich diesem Film wirklich so hoch an, dass du diesen Generationenkonflikt so schön vermittelt bekommst. Und nebenbei haben wir eben halt wunderbare, schöne Einstellungen. Wir haben tolle Musik, ikonische Figur Freddy Krüger, die auch zur Popkultur bis zum heutigen Tag, wir denken an Stranger Things, nicht wegzudenken ist. Die ist immer noch da und präsent. Und wenn ich meinen Sohn in 10 Jahren frage, dann weiß der, wer Freddy Krüger ist. Und das weiß der wahrscheinlich noch nicht mal durch mich, sondern wahrscheinlich durch irgendjemand anderen. Und das hat sich fest eingebrannt. Und für diese ganzen Erfahrungen und vor allen Dingen Seherfahrungen, und da kann ich diesem Film und Wes Craven stellvertretend und Bob Shea nur danken. Das ist ein wahnsinniges Meisterwerk. Ich hätte es tatsächlich so nicht gesehen. Ich gehe gefühlt manchmal zu kritisch ran, aber jetzt auch gerade in diesem Gespräch wird einem das nochmal wirklich bewusst, wie viel da eigentlich drinsteckt. Und wozu Film fähig ist.
Ja.
Und gerade wenn man beschränkte Mittel hat wie dieser Film, also begrenztes Budget, merkt man, jetzt muss die Kreativität sozusagen noch mehr wachsen. Ganz großes Ding. Und das ist wirklich so einer, alle Punkte, die es gibt und noch ein paar Herzen obendrauf.
Ja, schön gesagt. Da sind wir uns wohl alle einig hier. Und ich glaube fast, die meisten der Hörer werden das genauso sehen.
Das war mir eine sehr große Freude. Ich habe viel gelernt. Ich gehe ja ganz anders ans, oder was heißt anders, nicht unbedingt, aber nicht mit dem Know-how ran, und freue mich jedes Mal, mit Basti schon zu sprechen und so viel Neues, neue Blickwinkel auf Filme zu lernen. Und jetzt waren es gleich doppelt so viele neue Blickwinkel. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, mir hat das auch sehr viel Freude bereitet und ich muss auch sagen, ich bin jetzt wahnsinnig gespannt auf die weiteren Gespräche und werde das auch selber verfolgen und auch die Filme parallel nochmal durchsuchten. Ich habe jetzt schon richtig Bock, ich habe es bisher noch nicht getan, sondern mir die noch ein bisschen aufgespart, dass ich die dann pünktlich zeitig hören kann und dann wird die ganze Reihe auch nochmal durchgehauen, denn Freddy geht eigentlich einfach immer, oder? Das ist so, den kann man gucken, der guckt sich nicht kaputt.
Das stimmt, also das werde ich dann auch in den darauffolgenden Gesprächen auch haben, aber und wie gut die Reihe dann fortgeführt wird, das werden wir dann in den nächsten 7 Folgen jetzt hier im Horror-Oktober rausfinden. Ich bin schon sehr gespannt. Ich kann schon ein bisschen sagen, also als nächstes kommt der Maurice, den habt ihr schon mal gehört. Mit dem habe ich Tetsuo besprochen. Dann wird der Stanley nach einer sehr langen Abwesenheit zu Teil 3 vorbeikommen. Teil 4 werde ich mit dem Markus besprechen, früherer Kollege von Bullets und Fist. Dann haben wir Wiederaufführung, der Max kommt vorbei, wir sprechen über Teil 5 oder 6 und dann kommt der René Hoffmann von den Abspannguckern vorbei, den spreche ich dann über Teil 6, glaube ich, war es dann. Teil 7 spreche ich dann mit Dominik Stark vom Kino 90s Podcast, endlich, und Teil 8, auch lange nicht mehr dabei gewesen, der liebe Stefan, mit dem werde ich dann über Freddy vs. Jason sprechen.
Okay.
Das heißt also, das wird sehr spannend, das heißt also, jede Woche gibt es jetzt 2 Folgen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, liebe Zuhörerinnen, das könnt ihr gerne tun, gebt uns doch irgendwo auf Social Media ein Like, schreibt uns. Habt ihr irgendwelche Ideen, Filmwünsche? Habt ihr Lob, Kritik oder Anregungen? Lasst es uns wissen. Gebt uns gerne die Sternchen bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Das bringt uns weiter, das bringt uns viel weiter und empfehlt uns vor allen Dingen weiter, denn ihr wisst, wie es ist. Königsweg, Weiterempfehlung, das tut uns allen gut. Möchtet ihr auch selber gerne mit in die Sendung kommen? Schreibt uns an, das kriegen wir hin. An dieser Stelle bedanke ich mich jetzt, Fred, bei dir und Udo bei dir für dieses schöne, ausschweifende und ausführliche Gespräch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das müssen wir bald wieder machen. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao, bis bald und Dankeschön.